Herzlich willkommen zum Football-Frühstück. Es ist 9.16 Uhr, das sei mal erwähnt. Und ja, wir machen jetzt auch großes Kino. Denn Mike Stiefelhagen, also sind wir der Red Pack der Podcaster. Denn Frank Sinatra war früher im Bett als Dean Martin. Und noch viel früher war Frank Sinatra und Dean Martin im Bett als Sammy Davis Jr. Das besagen die Geschichten des berühmten Red Packs. Und es ist 9.17 Uhr. 9.18 Uhr jetzt genau. Und der Mike Stiefelhagen, der war gestern aus. Bowlen. Also nicht mit Bowlen, keine Angst. Er war Bowlen, also dieses amerikanische Spiel, wo du mit einer runden Kugel versuchst, irgendwie diese Pins umzuwerfen. Und der Mike hat vorher schon gesagt, ja, das könnte länger dauern. Und dann schickte er heute Nacht irgendwann ein Video. Das war schon sehr verlallt. Also immer noch charmante Stimme, aber er hatte schon so diesen leichten Cicera. Und daneben war Anki, ihres Zeichens, die Frau kennt ihr von der Story, die unterm Tisch liegt, weil es zieht. Kann man mal machen. Und das war irgendwann mitten in der Nacht. Und ich habe mich dann, als ich aufgestanden bin, gefragt, wann nehmen wir denn heute auf? Wir hatten uns eigentlich für 9 Uhr verabredet. Und dann habe ich bei Instagram geguckt. Eigentlich Nachrichten zum Spiel von anderen Leuten etc. Und dann habe ich einen Screenshot gemacht. Diesen Screenshot habe ich gemacht um 7.59 Uhr. Da sehe ich 7.59 Uhr. Und wenn auf diesem Screenshot steht, Mike Stiefelhagen vor 2 Stunden aktiv, dann ist er jetzt wahrscheinlich sehr verkatert und ich sage sehr leise, guten Morgen.
Ach, null, ich bin null verkatert, ich bin ja, nur komplett Hacke. Ja, genau, ich bin wirklich, also wir haben ja schon viele Scherze gemacht, aber ich glaube heute in der Folge, Leute, es tut mir leid, aber ich bin heute sehr betrunken. Das wird auf jeden Fall eine gute Folge, ich werde viel Scheiße labern.
www.restalkohol.de. Hast du denn wenigstens beim Bowlen irgendwas getroffen? Also jetzt nicht deine Teamkollegen oder die Nebenbahn oder so?
Es ist halt einfach nicht mein Sport. Ich weiß nicht. Also Bowling ist nicht für mich gemacht auf jeden Fall. Wir haben 3 Runden gespielt. In der ersten Runde, also Froni war immer sehr, sehr gut. Froni war die ersten beiden Runden sehr, sehr gut. In der letzten Runde hat Froni in den ersten 5 Würfen nichts getroffen. Also da war die Energie weg.
Kurze Frage, hat die auch Alkohol konsumiert? Dann kann das daran liegen, dass sie die falsche Bahn anvisiert hat.
Nee, Froni ist leider ein bisschen krank. Die hat nicht wirklich getrunken. Ich wurde 3-mal Dritter oder Vierter. Also ich war im Mittelfeld von 8.
Von 3?
Nee, von... Von 8 und die letzte Runde wurden Teams gemacht und die habe ich gewonnen. Ich bin halt der Teamplayer.
Du bist so eine geile Katze.
Ja.
Das einzige Bowling, was ich kann, ist auf der Wii.
Das habe ich noch nie gespielt. Ist das cool?
Ja, das ist tatsächlich cool. Einziges Problem ist, den haben wir ja auch schon oft erwähnt, den Freund von mir, der in Detroit wohnt, Holger. Holger ist Ingenieur bei Mercedes. Der hat auch so 2-3 kleine Erfindungen gemacht, deswegen kann er ein sehr großes Haus direkt neben Kid Rock haben. Und klein Holger hat sich diesen Controller angeguckt. Aufgeschraubt, ich verarsche dich nicht. Besitzt, guckt ganz lassiv. Schraubt diesen Controller auf, guckt sich jetzt alles an. Und Kaiser und ich standen im Wohnzimmer im Schweiße unseres Angesichts und haben gebohlt. Holger saß, nachdem er diesen Controller analysiert hat, auf der Ecke der Couch und hat nur aus dem Handgelenk gebohlt und jedes Mal einen Strike geworfen.
Ja, das ist doch...
Ich glaube tatsächlich, er hat einfach verstanden, wie der Controller funktioniert.
Holger ist halt ein Genie, ne? Der wusste dann, wie es funktioniert, ja.
Holger ist Genie, das muss man ganz deutlich sagen.
Kurze Frage an dich und auch an alle da draußen. Wie findet ihr das Getränk Dark and Stormy? Kennst du das?
Was für ein Ding?
Nie gehört, das Getränk. Nein. Dark and Stormy
ist für mich mein schwarzer Kaffee am Morgen. Was ist denn für dich schon wieder Dark and Stormy?
Wir hatten gestern beim Weggehen eine Diskussion, ob Dark and Stormy ein cooles Getränk ist oder nicht. Und ich habe es halt schwer verteidigt, weil ich es gerne trinke. Aber wenn du das nicht willst, du kennst doch Dark and Stormy. Warte mal, ich google mal kurz, was drin ist.
Dark and Stormy. Also ich habe es auch gerade gegoogelt. Dark and Stormy Rezept. Ja. So einfach und lecker.
Karibischer Cocktail mit dunklem Rum. Gingerbier. Nicht?
Boah, das kenne ich nicht, aber also Achtung, ich bin jetzt hier bei essenundtrinken.de, fertig in 5 Minuten. Na gut, okay, was machst du denn mit dem Cocktail da nochmal anbeten oder was? So, also Schwierigkeit einfach, ja gut, das ist ein Cocktail, Kollegen, ne?
Okay, also, nächstes Mal, wenn du bei mir bist, dann kriegst du einen Darken
Stormy. Warte mal, mit Gelinggarantie.
Mit was für eine Garantie?
Bei Essen und Trinken, beim Rezept. Mit Gelinggarantie.
Also das ist die Gelingt. Das bräuchte ich öfter auf jeden Fall.
Dunkler Rum gibt dem Cocktail ein verruchtes Aroma. Ein verruchtes Aroma, Freunde. Würziges Ingwerbier lässt den Drink aus Bermuda aufleben. Alter, wer so eine Texte schreibt, ey.
ist eigentlich nur für dich die perfekte Vorlage, um auf das erste NFL-Spiel zu leiten, was wir besprechen könnten. Zum Beispiel.
Es war auch Dark and Stormy.
Ja, also das, was natürlich jetzt letzte Nacht war, oder das, was wir noch aufarbeiten müssen, weil viele Leute haben uns geschrieben, ich bin zwar betrunken, aber ich habe trotzdem aufgepasst, dass wir ein bisschen das Dienstagsspiel, also Montag auf Dienstagsspiel, hinten runterfallen lassen, weil wir halt erst Freitag drüber reden. Ich finde, wir versuchen das immer aufzuarbeiten, wir können es jetzt auch mal ein bisschen länger machen. Aber was willst du machen, außer King Henry ist die krasseste Katze in der NFL. Die Titans haben wirklich gegen die Bills gewonnen.
Ja.
Am letzten Spieltag noch. Wir haben beide nicht uns getraut, auf die Titans zu tippen.
Nein.
Und dann passiert sowas.
Brechen wir es mal runter. Die Bills waren schlechter als gedacht und haben den Titans Dinge ermöglicht, die sie eigentlich normalerweise nicht ermöglichen würden. Tatsächlich das Laufspiel, am Anfang habe ich gedacht, so okay, die haben ihn unter Kontrolle. Nee, sie haben ihn nicht unter Kontrolle. Und das ist genau diese Qualität von Derrick Henry. Also andere Running Backs würden frustriert irgendwann sagen, es bringt nichts, ich kann nicht, ich habe es jetzt 7-mal versucht, das waren immer 2 Yards, es geht nicht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist so, weißt du, wie bei diesen Videospielen, wo sich dieser Energiebalken immer weiter auflädt. Das ist so zing, 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 zing. Ja.
Genau, so ist es. Es war einfach krass zu sehen. Also ich finde, dass die Bills gar nicht so schlecht gespielt haben. Sie hatten ja auch echt coole Trickplays bei. Dawson Knox unter anderem hat sich an der Hand schwer verletzt, hat trotzdem mit der Verletzung dieses Buffalo Special gespielt.
Ey, mit so einer Handverletzung, den Ball so präzise zu werfen.
So werfe ich schon nicht mal mit einer gesunden Hand.
Nö.
Das war schon ziemlich stark gemacht von Knox. Ich finde, die Bills haben es offensiv echt ganz gut gemacht. Defensiv haben sie echt ein bisschen was missen lassen, aber eben vor allem gegen diesen Derrick Henry. Also ja, Julio Jones, krasser Catch an der Sideline, Toe Drag, alles richtig. Aber der Typ, also die eine Situation, wo er den Rekord aufgestellt hat für den schnellsten Lauf der Saison. Derrick Henry wiegt an die 110 Kilo. Wie kannst du bitte da über 35 km/h laufen, wenn du so ein Vieh bist? Wahnsinn.
Also diverse Fußballspieler europaweit, die 80, 82 Kilo wiegen, die haben kein Equipment an. Die laufen 1 bis 2 km/h langsamer. Langsamer.
Ja, ich glaube, der Rekord in der Bundesliga ist von Davis, von den Bayern, Kanadier. Und der läuft, glaube ich, an die 36 km/h. Aber der wiegt auch paar 70 Kilo.
Das ist ein Bein von Henry.
Er hat kein Equipment. Also das ist wirklich eine krasse Leistung. Und vor allem, ich dachte, mein Fernseher ist kaputt. Also der 76-Yard-Lauf zum Touchdown, den er da gemacht hat, da prallt er erst noch an ein, zwei Spielern ab und zieht dann erst richtig an. Also es war ja noch After Contact. Und wenn du ansiehst, die Statistik der Running Backs, er hat die meisten Yards erlaufen. Zweiter ist Nick Chubb. Aber wenn du die Yards nur nimmst von Henry nach Contact, wäre er immer noch Erster.
Ja, es ist pervers.
Also die Titans haben da eine Waffe, die kannst du nicht so einfach stoppen.
Und wir müssen natürlich über das Ende reden. Wir müssen über den, ja, also es steht nochmal, das Spiel ist ausgegangen für alle, die es vielleicht schon vergessen haben oder gar nicht wahrgenommen haben oder sagen, ja, also ich habe nur gesehen, die Titans haben gewonnen. Tennessee Titans haben am Ende also gegengehalten. Buffalo hat im vierten Viertel keine Punkte gemacht. Tennessee 10 Punkte und dann stand es plötzlich 34 zu 31. Und jetzt marschieren mit noch genügend Zeit auf der Uhr, marschiert Allen übers Feld. Und steht vor der Endzone. Versucht da alles. Macht sich lang, funktioniert nicht. Vierter und eins. So. Und ohne dass da große Diskussion war, wir kicken und gehen in Overtime, entscheidet sich komplett die ganze Bills-Organisation, wahrscheinlich bis zum Parkplatzwächter. So, dafür gehen wir. So. Und dann gehen sie dafür. Quarterback, Sneak. Also ganz klassisch, ne, hinterm Center her, fertig, aus. Einziges Problem ist, Allen rutscht weg, kriegt den Fuß nicht im Boden, kann also nicht stemmen und seine ganze Länge nach vorne. Das hätte locker gereicht. So, dementsprechend Spiel aus, fertig aus, Tennessee Titans gewinnen. Jetzt gibt es ganz viele, die sagen, ja, das kannst du nicht machen und warum und Overtime und dann hättest du nochmal gewonnen. Ich mag den Call. Das ist ein gutsy Call, der vertraut seinem Team, der sagt, Digga, wir kriegen das hin. Alles gut, machen wir.
Ich finde den Call auch gut. Also 4-1 in der Overtime, da würde ich auch für gehen, vor allem wenn du halt Spieler hast wie Allen. Wir haben ja sehr oft im Podcast gehabt, wie Leute gesagt haben, boah, 4-1, 4-3, wie können die Patriots nicht mit Mac Jones gehen oder sonst irgendwas. Da seht ihr es mal, es kann bei 4-1 auch so laufen, mit einem gewissen Allen, mit so einer Offense, dass du es eben verkackst. Und nicht nur, dass Allen weggerutscht ist, ich möchte gerne Dawkins loben, den O-Liner der Titans, wie der in dem Moment da aufgeräumt hat und die Lücke geschlossen hat, das Gap geschlossen hat, was die Bills versucht haben zu spielen bei diesem Quarterback-Sneak. Das haben die Titans großartig gemacht. Danach hat Henry ihn auch bejubelt ohne Ende. Die Titans haben mit einer Mentalitätsleistung und diesem Monster Henry, was man nicht stoppen konnte, verdient gegen die Bills gewonnen. Und ich glaube, dass das wirklich kaum einer vorher gedacht hätte. Und da muss man sagen, an die lieben Titans, stark gemacht. Bills trotzdem Kopf hoch, Krönchen richten, weil ich glaube, viele Power-Rankings haben plötzlich die Bills jetzt auf 5 oder 6 wieder runtergestuft. Ja, das ist natürlich eine Überreaktion.
Die gehen mir auch so auf den Pimmel, weil wenn du mal sagst, Josh Allen, 353 Yards gegen Ryan Tannehill, 216 Yards, ein Touchdown. Auf der anderen Seite Josh Allen, 3 Touchdowns. Hast du ganz klar ein Problem? Du hast defensiv, technisch, also sagen wir es mal so, im ersten Viertel hast du es komplett richtig gemacht. Du hast wirklich gut gestanden, du hast gutes Gap Control gehabt, du hast gutes Contain gehalten, du hast alles richtig gemacht. Du hast Derrick Henry hinter der Line of Scrimmage teilweise gestoppt, so dass er verlangsamen musste. Das waren dann nur 2 Yard Raumgewinn, fertig, aus. So, und dann hast du irgendwie plötzlich Fehler gemacht. Da waren kleine individuelle Fehler dabei. Gap Control nicht, der Linebacker steht ein Stück zu weit weg. So, und ganz ehrlich, wenn Derrick Henrys Fahrt aufnimmt, also richtig Speed aufnimmt, dann, wenn du dann nicht 2 Yards hinter der Line of Scrimmage stehst, sondern 4, dann macht das Badabing und du liegst auf dem Rücken. Und genau das passierte. Dementsprechend beide Teams 17 Punkte. Am Anfang Buffalo nur 3 im ersten. So, das waren Abtasten. Und ganz klassisch, wie beim Schwergewichtskampf, die haben einmal die Deckung runtergelassen und hat es geknallt. Richtig geknallt. Ich fand das Spiel großartig. Ich fand es tatsächlich auch geil von der Tennessee D-Line, was du gerade gesagt hast, die Löcher zuzumachen. Einziger Weg für Allen wäre drüber gewesen, dafür hätte er halt den Fuß reinbringen müssen, ja. Hat er nicht reingebracht, sieht man in der Wiederholung, rutscht weg, kommt nicht rüber, fertig, aus. Gute Leistung von beiden Teams und ein geiles Spiel. So, kommen wir jetzt zu dieser Woche.
Ganz kurz den Tipp, die Woche abschließen. Wir hatten beide die Chance gehabt zu gewinnen, wir haben es beide ausfallen lassen, weil wir da nicht damit gerechnet haben. Das heißt, unentschieden.
Unentschieden.
Damit steht es im Tippspiel. Ja, das erste Mal, stimmt. Ja. 4-3 für mich und wir gehen in Woche 7. Aber Carsten, wie lief denn Fantasy-Football?
Beschissen. Beschissen. Mich. Völlig beschissen. Folgender Punkt im Fantasy-Football.
Aber, nee, stopp, bevor du es selber erzählst. Also liebe Leute draußen, ihr kennt diese Fantasy-Mimimis, die sagen, oh mein Gott, alle sind verletzt von mir. Das trifft bei Carsten, muss ich als Konkurrent sagen, wirklich zu. Also wie viele Spieler bei ihm out sind und alle verletzt sind, das ist ja wirklich... Also Carsten kann ja gefühlt keinen mehr aufstellen, muss irgendwen verpflichten, der dann reingeworfen wird, direkt ins erste Team, weil... sich jeder verletzt, das ist wirklich hammerhart bei dir. Also wirklich.
Ganz ehrlich, ich habe echt Pech an der Hacke.
Ja.
Aber ich habe jetzt gesagt, ich werde diese Woche einfach mit einer weißen Fahne winkend aussetzen, weil ihr müsst euch folgende Situation in meinem Fantasy-Team vorstellen. Der Allen hat ja diese Woche frei. So, er hat ja Montag gespielt, also hat er dieses Wochenende frei. Als Backup hätte ich gehabt, und das war ein sehr guter Backup, der hat mir Woche für Woche, hätte er mir notfalls, falls Allen ausgefallen wäre, großartige Punkte gebracht. Baker Mayfield fällt aus. So, jetzt hätte ich natürlich einen anderen Quarterback holen können. Verfügbar war als bester, festhalten, David Mills.
Ja, Davis Mills, ja, stimmt. Oder
Davis Mills.
Ja, aber du musst ja irgendeinen aufstellen, oder?
Nee, ich habe jetzt gesagt, nee, dann verliere ich das Ding halt. Dann mache ich halt Tanking für nächste Woche.
Weil, okay, ich glaube, du spielst gegen Moxig oder so.
Da weil, stell dir jetzt mal vor, nur mal jetzt hypothetisch. Ich hau jetzt Baker Mayfield raus. Hol mir Davis Mills und Josh Allen fällt morgen die Treppe runter. Dann spiele ich die Saison zu Ende mit Davis Mills. Selbiges habe ich aber in der Running Back Situation. Ich will euch mein Leid gar nicht klagen, aber ich tue es trotzdem.
Du hast recht, du hast wirklich recht, das ist bitter.
Ich habe, also Nick Chubb, also sind alle entweder auf Questionable oder IR. Das ist mein Fantasy-Team.
Oder Bye-Week diese Woche, ja.
Oder Bye-Week. Oder Bye-Week. So,
Nick Chubb, Jerry Judy, Juju Smith-Schuster, du hast wirklich, also...
Ja, ich hab voll ins Klo gegriffen bei meiner Draft. Und ja, jetzt habe ich gesagt, okay, dann haben wir es halt. Ich muss ja jetzt durch diese Woche. So, kommen wir apropos, da muss man durch. Gestern Nacht, also Mike war Bohlen, ich war im Bett. Also das zur Aussagekraft dieses Spiels. Ich habe mich dafür nicht aufraffen können, aufzustehen, bin ich ganz ehrlich. Ich habe es heute Morgen in der kompletten Länge geguckt, vorgespult, zurückgespult. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein geiles Footballspiel gesehen. Ich habe ein wirklich geiles Footballspiel gesehen und wir haben so viele Fragen. Und wir haben vor allem, wir haben zwei. Einen davon kennst du.
So, schönen guten Morgen, Mike. Schönen guten Morgen, Carsten. Jo, ich habe mir mal die Nacht um die Ohren geschlagen und habe mir Broncos B11 gegen Browns B11 angeguckt. Und was soll ich sagen? Wir haben gegen den Running Back verloren. Selbst die vielen Flaggen der Browns haben uns leider nicht im Spiel gehalten. Dafür hatten wir ein beschissenes Playcalling und eine komplett verschlafene erste Halbzeit. Ja, an Teddy B hat es nicht gelegen. Jo, wenn wir so weitermachen, haben wir eine richtig beschissene Saison vor uns. Wieder mal. Aber naja, nächste Woche kommt Washington. Abfahrt.
Hallo, der Stefan aus Berlin hier. Ich schaue mir gerade Denver gegen Cleveland an. Jo, was soll ich sagen? Also Case Keenum macht einen guten Job. Ich sehe keinen Unterschied großartig zu Baker Mayfield. Nichtsdestotrotz denke ich, beide Teams sind vielleicht ein Stück weit overrated oder zu viel gehypt. Ja, Teddy B, weiß ich nicht, ob der jetzt da so den perfekten Job abliefert. Case Keenum gefällt mir ganz gut als Backup. Super. Aber ich denke nicht, dass beide Teams es in die Playoffs schaffen. Also, das wird für beide sehr, sehr schwer. Was meint ihr dazu?
So, machen wir es lang. Machen wir es richtig lang. Das erste war natürlich Frank the Tank. Und Frank the Tank bringt es tatsächlich auf den Punkt. Er sagt ganz treffend, wir haben gegen den Running Back verloren. Gut, das ist jetzt nicht ganz so einfach. Also man muss natürlich auch sagen, also wie soll ich das am nettesten formulieren? Ihr habt gegen kompletten Running Play mit einer richtig geilen O-Line verloren. Und das ist eben der Punkt. Es waren so differenzierte Plays drin, wo ich gedacht habe, Diggi, ihr wisst schon, dass dieser die Ernest Johnson, also hat mal bei den Orlando Apollos gespielt. Das war dieses AAF-Desaster, die dann wieder eingestellt wurden. Seit 2019 fliegt er so unterhalb des Radars. Hat keiner wahrgenommen. Außer die Cleveland Browns. Die haben ihn nämlich gesigned, in den Roster gepackt und ja, ab und an darf er mal rauf. Aber auch nicht wirklich. Und jetzt läuft der Junge wie geschnitten Brot. Es war geil zu sehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag ja so dieses Helden aus der zweiten Reihe. Ich habe beim Run-Tipp-Spiel tatsächlich auf die Denver Broncos getippt, weil ich gedacht habe, boah, ey Alter, wer ist denn das ja wie bei meinem Fantasy-Team? Wer ist denn in Cleveland nicht verletzt? Wer ist da nicht verletzt? Und dann habe ich mir gedacht, das kann nichts werden. Und dann kommen die da raus mit einer Motivation. Ich habe mir das nochmal angeguckt, deswegen habe ich das ganze Spiel gesehen. Ey, die waren so fired up. Die haben sich an der Seitenlinie heiß gemacht gegenseitig, wo ich gedacht habe, so, Alter, die Browns, die wittern da aber wirklich. Also das ist wie so ein Hai, da ist Blut im Wasser. Und dann haben die tatsächlich losgelegt. Und ich fand die Partie wirklich geil. Also wer Bock hat auf solides Running Play und geilen Football, ey, nochmal Real Life gucken. Ganz ehrlich, schockt. Macht richtig Spaß.
Also in unserem Tippspiel hast du auf die Browns gesetzt, genauso wie ich. Deswegen haben wir beide auch einen Punkt. Sie haben 17-14 gewonnen. Ich finde nicht, dass sie nur gegen Running Back verloren hätten, sondern ich finde, dass Vic Fangio sich ein bisschen vercoacht hat. Also wenn du siehst, wie letzte Woche die Browns Probleme hatten mit einem verletzten Nick Chubb und einem Kareem Hunt, der runter musste. Deswegen durfte er die Ernest Johnson überhaupt spielen oder durfte starten. Und wie die Broncos jetzt mit ihrer eigentlich hochgelobten Defense dieses Jahr, ist ja eines der, von den Stats her, eine der besten Defenses der Liga, gegen einen Running Back Probleme hatte, bin ich ein bisschen enttäuscht. Und selber haben sie das Laufspiel mit Javonte Williams und Melvin Gordon nicht ins Laufen bekommen. Und deswegen hatte Teddy B ja überhaupt so einen Druck gegen diese Defense.
Mit vier Mann gerusht haben teilweise. Also das muss man auch nochmal deutlich so sagen.
Ich bin vom Coaching, von den Plays ein bisschen enttäuscht von den Broncos. Die Browns haben einen absoluten Arbeitssieg für mich eingefahren mit 17-14. Baker Mayfield ja seit Woche 2 an der Schulter schwerer verletzt. Jetzt ist er wirklich mal out. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung der Browns, zu sagen, lieber ein gesunder Case Keenum als ein angeschlagener, verletzter Baker Mayfield. Case Keenum und Kevin Stefanski, die kennen sich ja schon lange. Das funktioniert und Case Keenum ist kein schlechter Quarterback. Der macht genau das, was du als Backup liefern sollst. Du kommst rein, machst keinen Fehler und übernimmst kurzerhand diesen Job. Und das hat Case Keenum sehr, sehr gut gemacht. Und dass die Ernest Johnson da wirklich so explodiert mit 146 Yards.
Das war geil.
Ist halt überragend gespielt, aber dass die Broncos das nicht gestoppt bekommen haben, klar haben sie Bitte?
Entschuldigung, wie so eine Flipperkugel, kannst du nicht schaffen.
Genau. Selber auch Verletzungsprobleme, ist klar. Das hast du halt gemerkt, dass neben Courtland Sutton gab es wenig Receiver, die brilliert haben. Tim Patrick hat an diesem Tag enttäuscht. Ich habe Tim Patrick seit Woche 1 im Fantasy-Football. Tim Patrick hat seit Woche 1 gefühlt immer über 10 Punkte gemacht. Jetzt habe ich ihn das erste Mal aufgestellt und er macht 2 Punkte. Danke, läuft, Tim Patrick. Ist
wie bei meinem Team.
Ja. deswegen, die Broncos haben, finde ich, in diesem Spiel enttäuscht, weil wann gewinnst du eher gegen die Browns als an diesem Tag mit so vielen Verletzten? Das hätten sie besser machen können, haben sie nicht getan. Die Browns haben so den stehen jetzt 4-3, den Sieg eingefahren und die Broncos haben jetzt 4 Spiele in Folge verloren. Zeigt also, dass man nach 3 Spieltagen nicht zu überheblich sein sollte, weil jetzt haben sie ein Problem. Ich finde nicht, dass das ein reines Teddy-B-Problem ist. Also ich würde jetzt nicht
Nein.
Ja, machen ja viele, hörst du ja in den Sprachnachrichten
auch. Ja, das ist immer das Problem, dass du natürlich, der Quarterback ist immer die Speerspitze, die schmeißt du als Ersten vom Bus. Aber dem ist nicht der Fall. Also Teddy-B, ganz ehrlich, wenn du den auch so in diese Situation bringst, du lässt kurze Slant-Routen laufen, wenn du weißt, Digga, ey, ganz ehrlich, die haben tatsächlich eine geile Press-Coverage. Also die Browns, das hat man ja auch gesehen, der fängt den Ball, boom! Der fängt den Ball, boom! Also da war ja kaum eine Sekunde dazwischen, dass du dich irgendwie separieren kannst. Und wenn das der Fall ist, dann brauchst du, wenn du 3rd und 9 hast, dann macht es keinen Sinn, dass der Tight End zum Beispiel bei 8 Yards versucht, den Ball zu fangen. Versuch ihn mal bei 9 zu fangen, dann hast du einen 9 ersten Versuch.
Ja, und dann hast du dann gegen eine Defense, wo Myles Garrett, Jadeveon Clowney und keine Ahnung, wer rumlaufen. Also
in deinem Zustand ist Jadeveon Clowney schwierig, ne?
Jadeveon Clowney.
Ja, geht doch. Jetzt klingt
auch. Ich wollte es zu schnell sagen. Da sind die Browns aber zu gut. Und Denver stand, glaube ich, vor 3 Wochen auf dem 1. oder 2. Platz der AFC West, jetzt auf dem letzten. Also jetzt geht's rund. Jetzt müssen sie wirklich die nächsten Spiele ordentlich angehen, weil sonst werfen sie die ganze Season weg.
Aber das man wollen kann es nett formulieren, pass auf. Sie stehen genauso gut wie die Kansas City Chiefs.
Ja, die haben zwar noch ein Spiel, aber
momentan.
Es gibt Mannschaften, die mit 3-4 eine Division anführen könnten oder Zweiter sind. In der AFC West ist das nicht der Fall. Cleveland für die Browns war es ein wichtiger Sieg, weil mit 4-3 sind sie auch nur im Mittelfeld der AFC North. Also es bleibt spannend.
So, und Baker Mayfield, da müssen wir mal medizinisch drüber sprechen. Ich habe jetzt nicht Medizin studiert, also Dr. Bibber habe ich mal gespielt, aber das ist auch das Einzige.
Oh, das war so lustig damals, Dr. Bibber.
Dr. Bibber, großartig. Aber Bibber ist jetzt auch genau der Punkt. Denn, also Labrum, das ist... Ja, wie erkläre ich das jetzt? Die Schulter hat einen Riss. Das ist jetzt an sich nicht wild, das kann man rein theoretisch auch unoperativ behandeln. Das Problem ist, wenn sozusagen das jetzt weitergeht auf die Rotatorenmanschette, dann hast du ein Problem. Also man muss jetzt ganz ehrlich sagen, das ist schon, dass er damit die letzten Wochen gespielt hat, davor ziehe ich erstmal meinen Hut. Weil im Urlaub hatte Moni eine Kalkschulter. Also Kalk, das sich in der Schulter einlagert, drückt dann irgendwann. Das tut schweineweh. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe mir das durchgelesen, was der hat, Alter, damit zu spielen, ey, ganz ehrlich, ich mochte ihn schon immer, aber das ist für mich jetzt schon wieder so eine ganz harte Katze. Ist ein Riss in der Schulter, muss ausheilen. Das bedeutet, wir werden nächste Woche nochmal Case Keenum sehen. Ja, dann hätte ich auch David Mills picken können. Aber nächste Woche spielt Allen wieder. So. Und es hört bei den Broncos, bei den Browns ja nicht auf. Es hört ja nicht auf. Also bei den Broncos auch. Also Miller hat eine Knöchelverletzung. Aber jetzt kommt's. Also bei den Browns, 37% des Kaders ist entweder verletzt, angeschlagen oder was auch immer. Und die Prozentzahl wird steigen, denn jetzt kommt auch noch Cornerback Ward dazu. Der hat sich jetzt noch den Hemi gepullt, also die Rückseite des Oberschenkels. Dauert auch so 2-3 Wochen. Läuft nicht.
Ja, ich find's richtig, dass sie ihn nicht am Spielen lassen. Wir haben ein paar Zuschriften bekommen von Pillenhörern, die auch gesagt haben, naja, also von den Stats her ist Mayfield ja eigentlich auch schlechter unterwegs als zum Beispiel Big Ben, den ihr dauernd vom Bus werft. Das war ein aufgebrachter Steelers-Fan, der, glaube ich, ein bisschen gegen Cleveland aber ein bisschen sticheln wollte. Wenn man weiß, dass Mayfield seit Woche 2 mit so einer Verletzung spielt, muss man das mit einberechnen. Und ich finde, dass Mayfield ein ganz anderer Mayfield ist als am Anfang bei den Browns in seiner Rookie-Saison oder zweiten Saison. Er ist ein Leader geworden. Er hat diesen Job angenommen, diese Verantwortung angenommen und versucht einfach, egal ob verletzt oder nicht, seinen besten Football zu spielen. Und das mag ich an ihm. Also
jo, und ich springe nochmal zurück in den Urlaub. Das wird Moni jetzt nicht so witzig finden, dass ich sie da komplett vom Bus werfe. Aber es ist halt eine wahre Geschichte, nur um es mal deutlich zu machen. Wir reden hier von ein bisschen Kalk in der Schulter, was noch bis heute behandelt werden musste, weil man es halt nicht operieren kann. Diese Schmerzen in der Schulter haben dazu geführt, die hat nachts aufrecht sitzend im Bett geschlafen und hatte Tränen in den Augen vor Schmerzen. Jetzt stellt euch bitte mal vor, eure Schulter ist, da ist ein Riss drin. So, das läuft also nicht rund, im wahrsten Sinne des Wortes. Und du spielst damit noch ein NFL-Spiel mit der erstens immer Belastung auf der Schulter, weil du werfen musst und zweitens, du gehst ja auch mal zu Boden. Da muss ich jetzt sagen, die Statistiken sind mir in diesem Moment sowas von Piss-Schnurz egal. Ja. Der hat Spiele gespielt, Spiele gewonnen und sein Team angeführt. Und da muss ich sagen, das ist für mich das Geilste, was es gibt. So einen Typen will ich sehen.
Absolut. Wir haben beide auf die Browns gesetzt. Bedeutet also, in dieser Woche starten wir mit einem 1-1 im Tippspiel. Wollen wir weiter zu Washington Packers? Oder?
Ja, ich möchte erst nochmal was machen hier.
Ja.
Ich möchte erst nochmal was machen. Und zwar die Jacksonville Jaguars. Also ja, das sind die meine Dolphins, also so, die haben jetzt endlich mal ein Spiel gewonnen. Okay, so. Da gibt es aber eine geile Geschichte. Also, die Nummer 1,91 groß, 120 Kilo schwer. Drittrundenpick. Name ist Dwayne Smoot. Dwayne Smoot. Der ist verheiratet. Und der hat also mit seiner Frau ein Baby gezeugt. Und ich finde es so eine geile Geschichte. Der Kollege hat also eine schwangere Frau zu Hause in Jacksonville. Defensive End. Brutales Viech. Und das kennen also wahrscheinlich einige, die schon Vater geworden sind. Die haben so eine Tasche zu Hause und sind ganz aufgeregt und vertrauen dann auf die Frau, dass alles rund läuft und wir fahren ins Krankenhaus. Die Wehen haben eingesetzt. Nee, bei Dwayne Smoot nicht. Der macht einfach mal zu Hause selber die Hebamme und hilft seiner Frau, das Kind zu gebären. Herzlichen Glückwunsch.
Also ist für mich auch sozusagen Vater des Monats. Man muss sagen.
NFL-Spieler des Monats, überleg mal. Also weißt du, was der für Hände hat? Also du willst doch als Frau bei einer, also Entschuldigung, du verstehst, was ich sagen will.
Ja, schon klar. Aber wenn man den Berichten vertrauen darf, soll es aber so abgelaufen sein, dass die Frau beim Rauslaufen aus dem Haus zum Auto, die wollten ja ins Spital fahren, dass sie da sogar umgekippt sei, weil ihr das zu viel wurde. Und während sie umkippte oder am Umkippen war, hat er sie noch gefangen.
Also der hat seine Frau getragen und dann gesagt, so, dann entbinden wir jetzt zu Hause.
Das ist für mich auch MVP der Woche auf jeden Fall. Ja. Krasse Aktion und alles gesund und munter, von daher hat er was zu erzählen.
Vor allem, ich bin ja so ein Freund von Bildern und ich habe mir das Interview dazu angeguckt. Eine afroamerikanische Journalistin mit einem rosa Sakko mit sehr viel Schulterpolstern führt das Gespräch mit ihm und seiner Frau. Die guckt, ohne Scheiß, die guckt wie bei Saw 1 bis 3. Die ist völlig geschockt, ratlos, weil er mit einer völligen Leichtigkeit, ja, dann habe ich doch mal einmal hier so, dann habe ich mal hier, komm, ich pressen. Und sie.
Also ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob ich mir das selber zutrauen würde, aber ich glaube auch, dass du in so einer Situation als werdender Vater über dich hinauswächst und einfach machst und nicht nachdenkst.
Mir fehlt schon alleine das Medizinische, wo muss ich, also ja, klar kenne ich jetzt so klassisch die ganzen Hollywood-Filme, Klaps auf den Po und dann schreit's und fertig aus. Aber nächstes Ding, was mache ich mit der Nabelschnur? Schnipp, schnapp, also habe ich eine Küchenschere, mache ich das mit der Geflügelschere?
Wäre mir auch alles zu viel, aber ich glaube, du informierst dich natürlich auch, wenn du Vater wirst. Hat er einfach großartig gemacht, muss man so stehen lassen. Klasse Typ, ja.
Muss man sagen. So, jetzt geht's los.
Glaubst du, ich tippe betrunkener besser als nüchtern?
Also ohne Scheiß. Also wenn ich jetzt eine Verkehrskontrolle, du hast so ein bisschen Slick auf der Zunge, wie wir in Hamburg sagen, aber man merkt das nicht so wirklich.
Slick, Intermediates drauf bei trockenem Wetter. Also so kann man das auch sehen.
Mein Slick auf der Zunge ist, wenn du so.
Ja, schon klar.
So.
Ich rede die extra Zunge zu dick so ist deutlich, wie ich kann. Das Problem habe ich öfter.
Wollen wir loslegen? Gott, Kopfkino. Ich muss mit seiner Freundin auch noch arbeiten. So, nee, war schön. Bis hierher und nicht weiter. So, Apropos, Frau, großartig. Ich möchte euch noch mal ganz kurz was erzählen. Wir waren hier in London.
Ja.
Ich möchte jetzt einfach mal das deutsche komplette System hier vom Bus werfen. Also wir waren in London und offiziell bin ich in Quarantäne übrigens. Aber das ist ein anderes
Thema. Ja, das habe ich mitbekommen. Das ist Wahnsinn.
Fangen wir von ganz vorne an. Also, man reist da ein und füllt das aus. Wir machen da diese NFL-Spiele so. Da in England trägt keiner mehr eine Maske. Die sagen ganz trocken, so 99% sind gesund. Wir machen das nicht mehr. So, finde ich eigentlich einen guten Ansatz. Irgendwann muss man ja zur Normalität zurückkehren. So, trotzdem drehen die da Papierkram technisch durch. Also man muss einreisen, man muss einen riesen Zettelkram ausfüllen. Also ich hatte wirklich, und das meine ich ernst, ich glaube 12 Seiten ausgedruckt, um nach England einzureisen.
Was ist Ihre Lieblingsfarbe?
Ja, so ungefähr. Also wirklich so. Wie war Ihr Stuhlgang in den letzten 2 Tagen? Also das war völlig abstrus. Du musst das alles beschreiben. So. Und
du hast angefangen.
Und dann bist du ja in England und du musst dich da anmelden und dann wirst du sozusagen ja verfolgt, also Kontakterfassung heißt das und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, ob es euch auffällt, aber ich kommentiere mit Roman Motzkus zusammen. Und mit, also gibt auch ein Bild, also Vroni haben wir im Uber XXL mehr oder minder auf dem Schoß. Und jetzt musst du dann zurückreisen, also nur für alle, die gesagt haben, oh Mensch, ich wäre so gerne nach London gefahren, wie zum Beispiel der nette Mann an der Sicherheitskontrolle in Hamburg, der gesagt hat, oh, dieses Jahr bin ich nicht gefahren wegen dem ganzen Scheiß. Du hast es richtig gemacht, denn jetzt musst du nach Deutschland, also in England hat das alles funktioniert, jetzt musst du nach Deutschland zurückreisen, Mike, und du musst ein online dich anmelden. Deutsch und online, ne? Merkst selber, das ist so wie bei diesem Billion-Dollar-Code bei Netflix gerade. Die haben das immer noch nicht mit diesem Internet verstanden. Also, Mike, bitte sag mir mal, wo war ich?
Wie, wo, in London wie, oder wo warst du?
Also pass auf, erste Frage. Wo waren Sie?
Ja, in London.
Na, richtig. Nein, im Vereinigten Königreich. Das musst du auch genauso eintippen.
Das ist nicht. Aber London ist doch ein Vereinigtes Königreich, oder?
Ja, ja, aber du gibst ja jetzt erstmal England ein oder London.
Ich war zu präzise, okay, ja.
Okay, Vereinigtes Königreich. Bitte wählen Sie die Region an. Vereinigtes Königreich oder keine Angabe. Merk selber den Fehler. So, Vereinigtes Königreich angeklickt, nochmal. So, dann ging das also weiter und weiter und weiter. Bitte laden Sie Ihr Impfzertifikat und dies und das und den Test aus England hoch. Habe ich dann natürlich auch alles gemacht. Jetzt lande ich, fahre nach Hause, mach tu. Und am nächsten Tag kriege ich eine E-Mail vom Deutschen Gesundheitsamt. Dadurch, dass ich nicht geimpft bin, müsste ich in Quarantäne. Dann habe ich mir das durchgelesen. Ja, das steht natürlich nicht da drin, sondern das steht in der Mail, dass der QR-Code nicht reicht, sondern ich muss mein gescanntes Impfzertifikat hinschicken. Alter. Ja, ist klar. Habt ihr keinen QR-Code-Scanner auf dem Amt? Oder? Okay, so, dann habe ich das also gemacht. Dann kriege ich die Mail nicht, dass ich nicht mehr in Quarantäne muss. Dann habe ich nochmal nach, gibt auch keine Telefonnummer. Jetzt bin ich also offiziell nicht mehr in Quarantäne. Aber was ich euch eigentlich erzählen will, ich bin also mit viel mit Vroni und mit Roman und so zusammen und die kriegten aus England eine Mail, dass sie sich bitte testen lassen müssen, weil sie mit einem Infizierten Kontakt hatten. Ich nicht. Das zu diesem Thema digitale Erfassung, das funktioniert doch alles nicht. Oder sehe ich das falsch?
Nee, es ist ein bisschen seltsam. Also falls ihr nicht ganz mitgekommen seid, die waren eigentlich die ganze Zeit aufeinander und zwei von drei kriegen so eine E-Mail und eine Person nicht. Also ein bisschen seltsam, weil in England gibt es nicht sowas wie eine Corona-Warn-App, sondern die haben ja nur die Daten eigentlich von deinem Flug. Und wie können sie da separieren, dass die eine Hälfte in Gefahr ist und der andere nicht? Also das wirkt dazu noch ein die bisschen Erklärung, seltsam.
Vroni fliegt nach München, Roman fliegt nach Berlin, ich fliege nach Hamburg. Ja, zwei von seltsam. Dreien haben aber im Flieger Kontakt gehabt.
Hallo. Und wie ich gestern erfahren habe, wurde Vroni dann nochmal kontaktiert von denen und ich glaube NHS heißen die ja, National genau, Healthcare Service oder sowas. Und als gesagt wurde, also sind sie noch in Großbritannien und dann gesagt wurde, nein, wir sind mittlerweile in Deutschland, haben die gesagt, okay, schönen Tag noch, ciao. War denn egal, okay. Also wirklich, die haben aufgelegt, die haben gesagt, okay, ach so, ihr seid nicht mehr da. Ja, dann macht's gut, ne, viel Spaß.
So, es ist völlig absurd so. Und also ich habe dann Corona-Reisen minus Schleswig-Holstein, bla bla, also hin und her geschrieben, das war eine stundenlange Geschichte. Und ich habe dann irgendwann mal angerufen, ganz salopp gesagt, jetzt nicht lachen, bei der Polizei, weil du erreichst da ja keinen. Ich habe gesagt, das und das ist der Punkt und sagt, da sind Sie geimpft, haben Sie ein offizielles Impfzertifikat? Ich sage, ja. Sagt er, dann ignorieren Sie den Scheiß, haben wir zigmal die Woche. Ich sage, okay, alles klar, danke. Ja, das zum Thema, willst du reisen, seltsam. Hast du Spaß. So.
Seltsam. Also wirklich. So.
Jetzt müssen wir uns auch noch alle PCR testen lassen, bevor wir am Samstag und Sonntag Sendung machen. Das heißt, ich werde, wenn wir diesen Podcast hier fertig haben, gehe ich zum PCR-Test. So.
Ja gut, das ist nervig, aber das, also falls es die Möglichkeit gibt, ne, ist es schon sinnvoll, sich da testen zu lassen. Ich glaube, da musst du leider durch, lieber Carsten.
Ja, der Witz ist ja, meine Eltern sind ja beide nicht mehr die Jüngsten und ich war schon beim Test. So, der ist aber hinfällig, weil der war zu dicht dran an der Reise. Also für Deutschland. Super, ne? Kostet ja auch alles kein Geld. Egal. So, kommen wir jetzt zu Spielen. Und zwar, das, was am Wochenende ansteht. Am Sonntag, dem 24. Oktober, um genau zu sein. Das Washington Football Team gegen den neuen Teambesitzer der Chicago Bears. Die Rede ist von Aaron Rodgers und den Green Bay Packers. Also muss ich da jetzt stundenlang überlegen? Nee, ne?
Ja, ich habe halt natürlich mich auf diesen Podcast vorbereitet, auch wenn ich angetrunken
wie er das gemacht hat. Natürlich beim Bowlen hat er nebenher einfach mal kurz sich eingelesen.
Mit dem Dark and Stormy in der Hand habe ich da die Sachen durchgelesen. Es gab einen Post von CBS mit Let's Overreact, wo sie so ein bisschen in die Spitze gedacht Dinge aus letzter Woche nehmen und übertreiben. Und sie haben gesagt, Taylor Heinicke ist kein Starting Quarterback. Und wenn man, glaube ich, vor drei Wochen, wenn man zurückspult, vor drei Wochen war der gefeierte Held und jetzt ist er kein Starting Quarterback mehr, das geht so unfassbar schnell und das geht mir persönlich gegen Piss, dass du dauernd irgendwie übertreiben musst und das dann verpackst mit, lass uns übertreiben. Ja, nee, übertreib halt nicht und mach's ordentlich.
Ja.
Versuch nicht die Likes und den Post zu ziehen und keine Ahnung, unter dem Deckmantel, lass übertreiben. Taylor Heinicke hat die letzten beiden Spiele nicht gut gespielt. Ich finde generell hat Washington eine Offense, auch ein McLaurin zum Beispiel, nicht gut gespielt. Den einzigen, den ich ausklammern würde, ist Ricky Seals-Jones. Der hat als Tight End dann wirklich bessere Arbeit geliefert. Aber Washingtons Defense wird besser, Washingtons Offense wird plötzlich schlechter. Das ist nicht gut ausbalanciert, würde ich sagen. Und jetzt kommen die Packers, beziehungsweise sie müssen nach Green Bay. Das ist, glaube ich, eine Nummer zu groß für sie. Also ich glaube, Washington ist aktuell nicht bereit, dieses Spiel zu bestreiten. Die einzige Hoffnung ist vielleicht, um es mal ein bisschen spaßig zu formulieren, zu overreacten. Ricky Seals-Jones. Ricky Seals-Jones ist gerade gut drauf. Und was ist am Sonntag? National Titan Day. Also vielleicht ist es ja ein gutes Omen.
Ja, vielleicht. Du sagst es gerade ganz richtig. Offense gut, Defense besser, Offense schlecht, Offense besser. Also das ist ja immer so ein Vergleich. Ne? Man muss ja die Teams auf beiden Seiten mal sich genauestens angucken. Und Zahlen sind ja immer Makulatur. Das haben wir ja jetzt gesehen in der Partie gestern. Also rein theoretisch war es ein ausgewogenes Ding, aber die Broncos haben trotzdem aufs Maul gekriegt. So. Und wir sind ja jetzt in der Position, dass man einfach mal sagen muss, okay, guck mal, wie stehen sie denn zeitlich da? Also momentan in Woche 7. Wir haben 24,0 Punkte im Schnitt, erzielen die Green Bay Packers und sie lassen zu 22,7. Statistisch gesehen gewinnen sie die Partie. Punkt. Aus. Ende. Und auf der anderen Seite haben wir das Washington Football Team. Die erzielen 22,7 Punkte und lassen zu 31,0. Damit ist die Messe eigentlich gelesen. Die dicke Dame sinkt, fertig aus. Bums, aus, Ende. Und du hast natürlich auf der anderen Seite Dustin Hopkins, auch einen zuverlässigen Kicker. Aber ich glaube nicht, dass es ein enges Ding wird, wo der Kicker das entscheidet. Deswegen ganz klar Green Bay.
Ja, also zu 72% schätzt ESPN auch die Win-Probability ein für die Packers. Ich glaube, dass es knapper wird. Also ich glaube schon, dass wenn Heinicke ein bisschen ins Laufen kommt, da eine Chance ist gegen die Packers. Aber gegen A-Rod und diese Truppe dürfte es, glaube ich, nicht reichen. Hopkins wurde vor zwei Tagen entlassen, Carsten. Es ist ein Schock für alle.
Stimmt.
Er wurde entlassen. Also es ist ja, generell ist auch Lambo, auch Lambo wurde entlassen bei den Jaguars. Es war keine gute Woche für Kicker.
Nee.
Also auch da muss Washington sich neu aufstellen. Aber Kicker hin oder her. Also
Kicker synonym, da kannst du jeden Namen einsetzen.
Ja, das wird, glaube ich, nichts gegen die Packers. Wir tippen beide auf Green Bay, oder?
Ich tippe, ja, mit dir, gemeinsam, Händchen haltend, auf
sehr
Green
schön,
Bay.
Sehr schön. Ist einfach mein Plan als Betrunkener jetzt die ganze Zeit so zu tippen wie du.
Es funktioniert nicht.
Ich muss auch anfangen manchmal.
So, kommen wir zur nächsten Partie. Für mich, auf dem Papier eine geile Partie. Auf der einen Seite stehen die 3-3, das muss man nochmal betonen, ne? 3-3 Chiefs gegen die 4-2 Titans.
Lass es uns so sagen. Die wirklich gute Defense der Bills hat es nicht geschafft, Derrick Henry zu stoppen. Die Defense der Chiefs ist vielleicht gegen den Lauf besser als gegen den Pass, aber gegen Derrick Henry? Ich finde es schwierig. Nein. Also ich glaube Folgendes, um mal den Tipp zuerst zu machen, damit ich nicht nur nach dir tippe. Ich glaube, dass sie Henry nicht gestoppt bekommen, aber ich glaube, dass Mahomes, Hill, Kelsey und Co. mehr liefern. Und deswegen geht das Spiel wieder 50-40 aus. Keine Ahnung, die Chiefs sind ja komplett geisterfrank dieses Jahr. Die Chiefs machen das irgendwie gegen diesen Henry.
Das ist mutig von dir.
Mhm.
Das ist mutig.
Ja,
ich frage nochmal für einen Freund. Sind das die Chiefs, die zum Beispiel gegen die Chargers einfach mal vergessen haben, dass Keenan Allen auf dem Feld steht bei zwei Plays und Tyrann Mathews irgendwie komplett Stimmbruch nachgestellt hat, weil er da hinten rumgebrüllt hat und gesagt hat, einer muss ihn decken, keiner hingelaufen ist und dann
Tyrann Matthews versucht
hat, ihn zu decken?
Die Chiefs gegen defensemäßig auf die Backen? Ja. Aber Pat Mahomes, solange er seine Familie im Griff hat und die Mama nicht tweetet und der Bruder nicht irgendwo rumtanzt.
Was für ein kleiner Pisser.
Also mich nervt es langsam auch. Also ja. Wie man auf der, also wir haben es ja schon thematisiert gehabt. Ja.
Heute kommt übrigens eine Kolumne raus bei der Bild. Ich habe die Familie Mahomes zur schrecklich netten Familie gemacht.
Es ist halt leider, also leider wirklich passend. Es ist wirklich passend.
Überleg mal, du musst dich als Sohn komplett drauf. Also wäre ich Andy Reid, ich würde so hektische Kreise auf meinem sag mal, warum geht hier bei ESPN immer irgendein Video an?
Ja.
Was interessiert mich jetzt die Werbung für irgendwas hier?
Es geht schon wieder los.
Was ist das für eine Scheißwerbung für Milka? Interessiert mich nicht. Ungesunder Shit, außerdem ist Schokolade teurer geworden. Wie kann man diese,
vor allem die Stadt. Was ist deine Lieblingsschokolade, Carsten?
Habe ich in London gekauft. Koffer. Also der ganze Koffer war voll. Frag mal, ich bin allen auf den Sack gegangen.
Der Geschmack heißt Koffer.
Ja.
Koffer, was? Ein Kofferschokolade?
Ich bin losgegangen und habe diese Cadbury-Schokolade gekauft.
Ja. Was ist das, Vollmilch oder?
Ja, die ist geil. Das gibt es mit allem Möglichen. Am geilsten ist, geht die wieder hier los. Jetzt kommt noch eine Werbung für den ESPN-Film von Bruce Lee. Interessiert mich nicht. Ja, sei wie Wasser, sei fließend. Ist ja gut, habe ich doch verstanden, Mann. Cadbury-Schokolade. Ich habe die geilsten Varianten gekauft. Und zwar jetzt, Achtung, Gingerbread, also Lebkuchen-Geschmack. Oh, geil, die spare ich mir für Weihnachten.
Boah, Lebkuchen-Geschmack ist doch nicht lecker, Carsten.
Lebkuchen ist geil.
Boah.
Ich habe sogar Lebkuchen von Cadbury Lebkuchen-Brotaufstrich gekauft.
Boah, was?
Ja. Ja, ja, ja.
Oh mein Gott, also jeder hat seinen Fetisch, ne? Aber
ja, ich war mit Roni unterwegs. Ich bin jetzt auch so ein Weihnachtstyp.
Okay, ich hatte auch schon Weihnachtssocken an. Das färbt tatsächlich ab. Ja, magst du sowas wie weiße Schokolade und so?
Weil ich habe alles gekauft. Ich habe weiße Schokolade gekauft, ich habe Luftschokolade gekauft, ich habe Schokolade mit Nüssen, mit Früchten, mit allen möglichen bunten Kugeln drin, mit Minze drin. Ich habe also.
Mit Minze After Eight und sowas, das ist nicht dein Ernst.
Ja, Digga.
Boah, ey, du bist ja pervers.
Ja, ich bin. Das ist nichts Neues für mich. Manche sagen so, manche sagen so nicht.
Ne? Ja, ich habe die dicke Zunge, du bist pervers. Okay.
Ja. Beides hat denselben Ursprung.
So Headline steht, weiter.
Also.
Du bist doch auch betrunken, sei ehrlich.
Nein, bin ich nicht.
Nein.
Ich bin nur völlig übermüdet. Also diese Uhrzeit morgens ist nicht mein Thema. Und mich macht dieses, warte, es geht jetzt wieder los. Wie kriege ich das stumm geschaltet? Du bist doch hier Netman 2.0. Warum?
Das ist Autoplay, aber bei mir läuft es auch, aber bei mir ist es stumm.
Wir zeigen viel Reality-TV, ja, das ist ja super. Halt an die Scheiße, jetzt sehe ich auch noch Peter Klöppel.
Und schließ das Tab und öffne es neu.
Themen, die sie bewegen, ja, das ist ein Podcast hier, der Leute bewegt. Das interessiert mich jetzt Peter Klöppel. Mann, Pisse mit der Kacke. So, Themen, die bewegen, das ist eine Überleitung.
Wusstest du übrigens, kurze witzige Geschichte, ich habe in meiner Kindheit immer gedacht, Frauke Ludewig heißt Frau mit, also es ist die Frau und der Nachname ist Keludewig. Ja. Und habe irgendwie gelernt, es ist Frauke Ludewig.
Ja gut, du hast auch das DSDS Playstation-Spiel gespielt.
Ja, das hat mir echt gedauert zu checken, die heißt nicht Frau Keludewig, sondern Frau Keludewig. Ja, egal.
Ja, das ist halt, wenn man das zu schnell ausspricht. Das ist echt nicht cool. So, kommen wir aber zurück zu dem, was euch da draußen eigentlich interessiert, nämlich Football. Alter, noch einmal Peter Klöppel, ich schmeiß den
Laptop. Chiefs, Titans, komm, ich tippe auf die Chiefs und sag, die werden auf die Backen bekommen, defensemäßig, aber die halten gegen. Mahomes macht das.
Ja, also wäre ich Andy Reid, ich würde so hektische Kreise auf meinem Schreibtischstuhl drehen, denn du musst dich um eine komplette Defense-Problematik kümmern, die nicht funktioniert. Also, statistisch gesehen, und jetzt machen wir es mal wieder ordentlich und werden mal wieder vernünftig hier bei der Veranstaltung. Du bist das Team mit den neuntmeisten Blitzen. Das hat letztes Jahr funktioniert. Du warst das Team mit den 12 meisten Quarterback Pressures etc. Also du merkst schon, im Verhältnis steht das ganz gut da. Das Defense-System, das Defense-Scheme, was sie spielen, ist relativ gleich geblieben. Einziges Problem ist, sie sind das 29. beste Team, was Quarterback Pressures angeht.
Ja, das ist halt schlecht.
Das ist halt scheiße. So, und gegen den Lauf sieht das auch nicht unbedingt besser aus. Und auf der anderen Seite hast du mit Mike Vrabel einen Coach, der genau das weiß, der genau das nutzen wird, der aggressives Playcalling nutzt. Du hast Derrick Henry, haben wir jetzt in der letzten Partie gesehen, der läuft sich dreimal fest. Wir haben es schon gesagt mit diesem Energiebalken aus dem Videospielbereich. Und los geht's. Dann hast du tatsächlich natürlich noch AJ Brown. Du hast extrem, extrem gute Receiver. Du hast gute Tight Ends. Und defensivtechnisch, und das würde mir anstelle von Mahomes echt Sorgen machen, Sobald ich Landry auf mich zukommen sehen würde, würde ich sagen, Harold, ich lege mich schon mal hin. Das wird wehtun.
Es ist National Titan Day. Kelce macht das.
Na ja, achso, ja, Titans haben die bei den Titans nicht, oder was?
Doch, aber Anthony Firkser ist jetzt von den Scoring Titans in der Liga eher im Hintergrund.
Es geht auch nicht um Scoring. Es geht auch nicht um Scoring. 4 Yards, 5 Yards, 4 Yards, 5 Yards, 4 Yards, 5 Yards, 4 Yards, 5 Yards, Henry Touchdown. Ganz einfach, so läuft
das. Das wäre ein Matchplan. Also du hast vollkommen recht, dass die Titans mit Momentum kommen und die Chiefs auf jeden Fall angreifbar sind.
Wie ist die letzte Partie ausgegangen, kann ich dir sagen. 2019, ja. 35 für die Titans, 32 für die Chiefs. Und genauso wird es diesmal wieder ausgehen.
Die Titans sind für mich auch der Favoriten im Spiel. Okay, also ich trage ein, ich sage Chiefs, du sagst Titans, ja?
Ja. Okay. Übrigens, ich habe jetzt hier so lange auf meinem Laptop rumgehämmert.
Wie du das gesagt hast, Carsten.
Ja, also hast du ja gehört, dieses dann. Ja. Ich habe jetzt kaputt. Irgendwie, nicht lachen, Mike, ich weiß, ich kann es nicht und das ist nicht nett, darüber zu lachen.
Ich lache doch gar nicht.
Ich habe jetzt irgendwie die Sprache verstellt. Jetzt ist diese ganze ESPN-Seite, wo wir ja die Spiele nach durchgehen, auf Deutsch.
Okay, wie viel Balltragungen hatte denn Mike Davis? Ja, das ist natürlich jetzt, was steht denn da so?
Die nächste Partie würde ich dir gerne jetzt sagen, die wir tippen müssen, sind die Falken gegen die Delfine. Und Spieler zum Anschauen, kann man da drunter klicken, bestehen, hasten, Recording. Keine Ahnung, ich glaube es heißt
Players to watch im Englischen, aber ich weiß nicht, was dann...
Da drunter, vor Matt Ryan steht bestehen, vor Mike Davis steht hasten und davor steht, vor Mike Gesicki steht Recording.
Ja, dann ja, was nimmt der Gesicki so auf gerade?
Der Gesicki nimmt gerade eine...
Bevor wir über das Spiel reden, ich habe ja letzte Woche das versucht, so ein bisschen runterzubügeln mit, man kann doch jetzt nicht schon wieder über Deshaun Watson reden und den Dolphins und du hast vollkommen recht. Diese Woche ist dieses Gerücht, dass die Dolphins sich sehr für Watson interessieren würden, nochmal größer geworden und es gibt sogar schon Spekulationen von wegen, Watson kommt, Tua Tagovailoa, dann eventuell nach Washington. Es ist, also ich bin da persönlich raus. Mir ist das zu wild. Ich will nicht, dass irgendwas mit Watson passiert, bevor dieser Prozess abgeschlossen ist.
Das ist doch genau der Punkt. Werden wir noch mal kurz vor diesem Spiel, mal ganz kurz politisch. Und zwar mal mit der groben Kelle jetzt. Also, Gruden. Ja, brauchen wir jetzt nicht wieder zu bewerten. Ist alles gut, Mike. So,
ich sag doch gar nichts, ich
höre zu. Das US House of Representatives Oversight Committee, so heißt es. Also, jetzt geht's nämlich Rambazamba vorwärts. Jetzt wird's für Goodell ganz, ganz, ganz heiß an den Füßen. Jetzt haben sich nämlich, also der komplette Kongress hat jetzt gesagt, warte mal, also ihr untersucht 65.000 E-Mails, ihr macht hier einen auf Ethik und auf Politik, also so, das verstehe ich nicht, wo sind denn die anderen gefühlt 64.997 E-Mails? Ja, also jetzt muss sich tatsächlich die NFL rechtfertigen, zu Recht, diesem Komitee, wo tatsächlich ganz, ganz tief geforscht wird. Also da wurde zum Beispiel Fauci schon auseinandergenommen, wieso, weshalb, warum mit diesen Mass-Mandates, dass alles da irgendwie nicht funktionieren kann und so weiter und so fort. Und derjenige, der da Sprecher ist, hat es ja ganz treffend formuliert. Er sagt, diese zweischneidige Denke der NFL, sie funktioniert nicht. Bei den Buffalo Bills zum Beispiel, im Ring of Honor, ist noch O.J. Simpson. Okay, kann man machen. Und Gruden wird irgendwie gerade verteufelt als Symbol für alles Falsche. Und auf der anderen Seite der Besitzer des Washington Football Teams, damals noch Redskins, also wir reden von Vermutungen von Escort Service etc., die machen einfach so weiter, als wäre nichts. So, und jetzt mischt sich tatsächlich dieses Komitee da ein. Und ich glaube, dann werden wir in den nächsten Wochen sehr viel hier in diesem Podcast zu diskutieren haben und wahrscheinlich viele, viele neue Nachrichten aufpoppen sehen, wo derjenige plötzlich nicht mehr an der Wand hängt, derjenige nicht mehr an der Wand hängt und ganz viele Leute wahrscheinlich um ihren Job fürchten, denn jetzt kommt endlich mal Schwungmasse auf und jetzt kann es nicht mehr unterm Tisch bleiben, weil wenn wenn der Kongress sagt, wir wollen das sehen, dann kannst du nicht sagen, ist nicht mehr da, dann kannst du nicht den Brady machen und sagen, mein Telefon ist weg oder wie auch immer, sondern dann wird's endlich mal mit der Lupe durchleuchtet und das finde ich auch richtig gut. So,
ja, einfach rigoroser. Ja, rigoroser durchgreifen. Also das Problem ist ja nicht, dass man mit Gruden zu vorsichtig umgegangen ist, sondern dass Leute wie O.J. Simpson da noch hängen, ehrlicherweise. Deswegen, da dürfte mal durchgekehrt werden.
Da wird mal feucht durchgekehrt und genauso mit Deshaun Watson. Das ist für mich jetzt als Dolphins-Fan, ich wurde gestern angerufen von diversen Journalisten, die mich gefragt haben, wie ich es als Journalist, Schrägstrich Kommentator, Schrägstrich Fan sehe.
Ja, scheiße, was sollst du denn sagen?
Ja, ich habe mein Zitat, unter anderem der Bild ist großartig, wie kannst du, also das ist ja Geschäftsdenken eines Dreijährigen beim Monopoly-Spielen. Der sieht Geldscheine und hat das Spiel immer noch nicht verstanden. Das Problem ist doch, wenn ich gehe jetzt all in, ich mache einen Trade, ich investiere Geld, gegebenenfalls auch einen Pick oder gebe einen Spieler ab oder für Deshaun Watson. So, ich glaube, dass die Texans noch heute auf Rache aus sind dafür, dass sie damals bei gewissen Trades mit Arizona über den Tisch gezogen wurden. Ja, das versuchen die jetzt auch mit den Dolphins. Und die Dolphins scheinen mit Mr. Ross, so heißt der Besitzer, jemanden zu haben, der dumm genug ist zu sagen, ja, finde ich super, machen wir. Weil wenn er jetzt tatsächlich für schuldig befunden wird, dann ist das alles weg. Dann hast du Geld investiert und Picks investiert für einen Spieler, der nicht spielen kann. Und wenn 21 Frauen sagen, also und so ist das, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da was dran ist, schon relativ groß. So, jetzt gebe ich Tour ab. Jetzt hat er gerade irgendwie ein bisschen Rückenwind. Jetzt merkt er gerade, okay, das funktioniert. Also ich könnte doch Franchise-Quarterback werden. Und dann haust du ihm von hinten wieder in den Rücken. Ich verstehe nicht, wie man sich selber spieltechnisch so schaden kann. Einen jungen Mann so nervös zu machen, der jetzt gerade wieder ein bisschen von seiner Verletzung zurückgekommen ist, in den Rhythmus gekommen ist, nur weil du denkst, ja, das ist mein Heilsbringer. Jetzt ganz ehrlich, ey, verstehe ich nicht.
Brauche ich auch nichts mehr zu sagen. Ich sehe es genauso. Du hast mit Tua eigentlich einen guten Quarterback, du hast mit Brissett einen guten Backup. Du schadest dir nur selber. Fertig aus. Also die Dolphins haben andere Baustellen, die du bearbeiten könntest, als jetzt über Deshaun Watson nachzudenken.
Du hättest vielleicht erstmal als Owner sagen sollen, tut mir leid, ich habe damals den scheiß Pick. Also ich wollte ja unbedingt Tua, hätten wir Herbert genommen, okay, so, aber jetzt lassen wir den Jungen erstmal spielen. Punkt. Stattdessen sagst du, ja, ich als Owner finde ja Deshaun Watson ganz geil. Ja,
Digga, halt doch mal die Fresse. Doch mal das Maul. Seh ich genauso wie du. Was machen wir jetzt mit dem Spiel Falcons Dolphins? Heißt es für dich, dass die Dolphins davon abgelenkt sind? Oder glaubst du, dass Tua sagt jetzt erst recht?
Also, dass Tua sagt jetzt erst recht. Tua sagt, ich tu's.
Oh Gott.
Hat einen Moment gedauert, okay, der war
nicht. Nee, es hat nicht gedauert. Ich habe nur gedacht, okay, ah, ja komm.
Ja komm, so schlecht war der nicht.
Also, ja, was tut er denn?
Hast du noch drüber gelacht?
Was tut denn der Tua?
Also, fassen wir es mal zusammen. Beide Teams, die gegeneinander antreten, haben sich in London nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Nett formuliert. Zu Deutsch, beide haben echt scheiße gespielt. Miami Dolphins, www.schlechtescoaching.de. Also, du lässt, ich verstehe es nicht. Also, Regelkunde. Da muss ich übrigens, bitte, ich möchte nochmal eine Lanze brechen. Kann ich nochmal kurz zurückspringen, Mike,
ohne dass
du mich umbringst? Auf das Brown-Spiel. Wir haben einen Running Back, der mehr oder minder eigentlich weiß, dass er nur die zweite oder dritte Garde ist. Und statt einen Touchdown zu scoren, geht der, klar, es gab eine Flagge und das Play wurde zurückgenommen, geht der, weil er weiß, wir müssen die Uhr auslaufen lassen, geht der vor der Endzone zu Boden. Geiler Typ. Das ist Football-Intelligenz. Football-Intelligenz kann man jetzt den Dolphins nicht unbedingt zusprechen. Wir springen nochmal in das Jacksonville-Spiel. Pass in die Mitte, der junge Mann fängt den Ball. Play läuft noch, ne? Bis der berührt ist, läuft das Play. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ne? Hast du richtig verstanden,
okay. Ja. Okay. Ich würde gerne nochmal fragen, was da sich die Dolphins bei gedacht haben, so schnell wie möglich da drauf zu springen. Dann ist das Play zu Ende, dann kannst du ein Timeout nehmen. So war noch eine Sekunde übrig.
Clever war es nicht.
Nee. Also Blitzbirnenalarm war da nicht auf dem Feld gerade, sondern das war so, hey, mein Tackle für die Statistik ist super, ach so, oh Scheiße, jetzt haben wir verloren. Und genauso auf der anderen Seite, also Atlanta hat sich jetzt auch gegen die Jets, klar haben sie einen Sieg eingefahren.
Nee, sag's wie es ist, das war nicht gut gecoacht, das war kein gutes Spiel, also das lag eher an den nicht so guten Jets als an dem überragenden Spiel der Falcons.
Also die Dolphins haben Smith oder Flores, beide waren nicht unbedingt an ihrem hellsten Tag unterwegs.
Die Dolphins haben noch kein Spiel diese Saison zu Hause gewonnen. Ich finde, es wird Zeit. Und ich glaube auch, dass es Zeit wird. Ich glaube, dass die Dolphins zu Hause gegen die Falcons gewinnen müssen. Und ich hoffe auch werden. Ich glaube, es wird ein enges Spiel, weil es wirkt so, als wenn Matt Ryan Kyle Pitts kennengelernt hat. Und dass das funktionieren kann.
Das wären die einzigen Punkte in meinem Fantasy-Team. Der einzig aktive Spieler.
Und die Dolphins-Defense ist jetzt auch hinter den Erwartungen zurück. Es liegt so ein bisschen dieses Mal wirklich an Tua und der Offense. Also wie connecten die jetzt gegen diese Falcons-Defense, die schlagbar ist? Und ich vertraue jetzt einfach mal Tua und sage, Tua tut's und die Dolphins gewinnen.
Tua tut's und der Injury Report auf Seiten der Dolphins wird immer dünner, immer dünner. Also Xavier Howard darf trainieren. Yes! Ich bin so happy. Also da steht fast keiner mehr drauf und das bedeutet, Mike macht mir eine Liebeserklärung. Das finde ich schön. Das finde ich in diesem Moment sehr emotional, an diesem frühen Morgen. Und da gehe ich mit. Da gehe ich mit. Da gehe ich mit. Und das wird super.
Das also ist sehr schön. Aber wenn, fröhlich. Also wir sollten trotzdem sagen, wenn die Falcons das gewinnen sollten und die Dolphins 1-6 stehen.
Dann brennt der Baum.
Ich glaube, dann darf Flores auf jeden Fall mal ins Büro kommen und es wird.
Hoffentlich muss er nicht runter die Rutsche nehmen.
Das war ein geiles Bild. Du bist gefeuert und rutschst erstmal da runter.
Und du rutschst runter und sagst, aber dann mit Style.
Ui, wir sehen uns.
Den habe ich meinen Lieblingswitz. Was sagt eine Schnecke auf dem Rücken einer Schildkröte?
Ja, ich weiß es.
So.
Okay, wir tippen beide auf die Dolphins. Kommen zum nächsten Spiel. Ich habe Angst. Ich habe Angst, weil die Patriots... Die Patriots müssen eigentlich gegen die Jets gewinnen, aber es ist ein Divisionsduell und ich traue es ihnen auch zu, es zu verkacken. Also ich habe das gegen die Texans gesehen. Wenn du die Mannschaft gegenüber unterschätzt und nicht deinen besten Football zeigst, dann kannst du auch gegen die Texans oder auch gegen die Jets verlieren. Und ich finde schon, dass die Jets jetzt langsam anfangen, besser zu spielen. Ja, also Wilson hat ein bisschen weniger Interceptions und findet mehr seine Leute. Wenn du auf der Seite der Patriots es schaffst, das Spiel zu Hause zu kontrollieren und Harris ins Laufen bekommst, solltest du gewinnen, aber ich traue es dir noch zu, es zu verkacken gegen die Jets. Ich tippe natürlich trotzdem auf die Patriots, aber du kannst eigentlich nur verlieren in diesem Spiel, weil wenn du gewinnst, sagen alle, war ja klar. Wenn du nicht gewinnst, dann bist du die Lachnummer.
Ja, Punkt. Also, du bringst es auf den Punkt. Also ich werde jetzt nicht auf die Jets tippen. Das ist mir abstrus. Aber es könnte passieren. Es könnte wirklich passieren. Aber da Mike mich liebt, liebe ich auch Mike und sage ganz klar.
Ich meine,
Patriots.
Die Jets verschlafen ja traditionell das erste Viertel. Wenn sie
traditionell.
Da gut, ja, wenn sie da. Ja,
nee, das war Jetlag. Das war in London Jetlag.
Nee, davor die ganzen Viertel haben sie auch keine Punkte gemacht. Wenn sie ja, jetzt,
da waren sie auch mit dem Flieger lange unterwegs. Das ist normal.
Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wie sie ins Spiel kommen. Und wenn die Patriots da schon Kontrolle ausstrahlen, sollten sie es auch machen. Wenn sie da nicht Kontrolle ausstrahlen, habe ich Angst. Aber wir tippen beide auf New England.
New England, baby. So, kommen wir zu Panthers gegen, geil, ist ja noch auf Deutsch, ne? Die Panther gegen die Giganten.
Ach, die Giganten, ey, die können einem echt leid tun, irgendwie. So viele verletzte und angeschlagene Spieler. Jedes Mal, wenn ich die Giants lese, seufze ich und denke so,
Ja, sie tun mir leid.
Ja.
Weißt du, die großartige Zeit, Phil Sims, wir sprachen schon mal über diesen geilen Schnurrbart, Jeff Hostetler, Lawrence Taylor, die Namensliste von geilen Giants-Spielern ist so unendlich lang. Und jetzt hast du, ja, weiß ich auch nicht. Jetzt hast du auch, also nee, also 1-5. 1-5.
Es fehlen zu viele Spieler, es tut mir leid. Also ich lese gerade den Injury Report nochmal bei den Giants. Ich finde, man unabhängig von den Verletzten muss man trotzdem langsam über Joe Judge reden oder zumindest Richtung Ende der Saison sich überlegen, ist das unser Coach oder nicht. Man muss auch drüber reden, was die Draft und Management-Strategie dieser Franchise ist, weil die in den letzten Jahren auch nicht überragend war. Aber jetzt im Moment in dieser Saison, du stehst 1-5, hast viele Verletzte, spielst zu Hause gegen die Panthers, die auch absolut schlagbar sind, weil sie auch ähnlich wie die Broncos 3-0 standen, jetzt 3-3. Sam Darnold beginnt Fehler zu machen. Die Defense ist nicht mehr so kompakt, so stark wie am Anfang der Saison. Auch durch diverse Verletzte, aber auch irgendwo plötzlich eingebrochen. Normalerweise müssten die Panthers das machen. Aber was ist denn, wenn wir so einen Helden aus der zweiten Reihe Ding zu Hause in New York erleben würden?
Nee? Wäre geil. Also, es sei denn, du heißt The Diary of F, dann würdest du sagen, ist nicht geil. Aber ich find's geil. Aber also, ganz ehrlich, glaubst du, jetzt mal ehrlich, also Joe Judge, also ja, klingt wie so ein entweder alter Westernheld oder wie ein Typ, der irgendwie seine Filme bei Pornhub hochlädt. Also Joe Judge ist jetzt für mich nicht unbedingt so der Garant für richtig gutes, verständnisvolles Coaching, wo du sagst, ja, der hat genauestens analysiert, was die Panthers können, wie, was, so. Das glaube ich nicht. Und das könnte für mich tatsächlich das größte Problem werden.
Ja, mich würde es denn so. Also, wir haben einen in der Community, der Juliano Van Ness, aka, er nennt sich selber New York Giant. Das ist ein, den du die Caps geknickt hast in London.
Ja.
Der ist ein absoluter New York Giant Freak. Nicht nur das, der schaut sich, dieses Jahr hat er mir geschrieben, wirklich jedes NFL-Spiel komplett an, außer es gibt welche parallel, dann entscheidet sich für eins. Aber er schaut jedes Spiel, Donnerstagnacht, egal, Montagnacht, er schaut jedes Spiel. Ist Giant-Fan, hat eine komplette Cave, ähnlich wie der Kollege von den Packers, den du besucht hast, Stefan, glaube ich, heißt er. Ist er bei den Giants andersrum genauso, mit Barkley-Trikot, OBJ, komplettes Zimmer eingerichtet. Ich gönn's ihm. Also wirklich, die Giants sind so gebeutelt, ich möchte, dass er einmal Emotionen der Glückseligkeit.
Liebe.
Ja. Ich tippe für ihn, für alle Giants-Fans da draußen, einfach mal verrückt und sage, wir wissen nicht, wer spielen wird, wir wissen nicht, wie sie spielen werden, sie spielen zu Hause, das wissen wir und das reicht. Sie werden gegen die Panthers mit Ach und Krach gewinnen und fahren den zweiten Sieg ein und den ersten Heimsieg.
Also, es war Alkohol im Spiel. Jetzt haben wir den Beweis. Cheers. Jetzt ist es so. Jetzt wissen wir es. Und die Panthers sind eins der Teams, also wir haben nämlich eine Frage und da habt ihr tatsächlich statistisch gesehen recht und wir sind ja jetzt in einer so geilen Position, Mike, wir können jetzt eine Frage beantworten, ohne, dass wir die Frage beantworten müssen. Ich drücke einfach zwei Sprachnachrichten hintereinander, du kannst dich jetzt zurücklehnen.
Okay, gute Nacht.
Gute, ihr zwei, Jan Philipp hier aus Darmstadt. Sagt mal, kommt es nur mir so vor oder haben wir diese Saison erstaunlich viele Spiele, die in die Overtime gehen? Habt ihr da irgendwie eine Statistik oder so, ob das dieses Jahr extra, also besonders viele Spiele sind, oder ist das auf die Saison gerechnet normal? Macht weiter so. Schöne Grüße aus Südhessen.
Moin, der Öli aus dem wunderschönen Herse hier. Eine Frage, was sagt ihr eigentlich dazu, dass es schon so viele Overtimes gab in dieser Saison? Ich meine, gehört gehabt zu haben, dass es schon vor diesem Wochenende 11 waren. Ich glaube, da sind jetzt nochmal 2 dazugekommen. Ich glaube, und gesagt worden wurde, glaube ich, auch, dass es 25 war mal die höchste Anzahl von Overtimes in der NFL-Geschichte. Was sagt ihr dazu? Und wird es sein, dass es dieses Jahr mehr werden? Euch noch einen schönen Tag und genießt das Wochenende.
Ich sag geil.
Ja, oder?
Overtimes sind spannend.
Ich finde Overtimes großartig. Kann tatsächlich passieren. Wir haben einen Spieltag mehr und wir haben prozentual jetzt schon mehr als in der damaligen Saison, wo es tatsächlich im Mid-20er-Bereich war. Also das kann tatsächlich passieren und ich glaube, dass die Partie Panthers gegen Giants wieder so ein Ding ist. Also ich glaube, die Panthers hassen sich selber dafür, dass sie letzte Woche in Overtime tatsächlich spielen mussten. So, weil das geht auch an die Nerven, das zehrt auch, das macht und das ist also, ja, dann verlierst du auch noch, also auch kacke. Aber es ist natürlich scheiße, weil du wirklich noch länger und noch länger und noch länger. Aber ich glaube tatsächlich, diese Partie kann in die Overtime gehen, aber ich glaube an Darnold Düsentrieb und deswegen sage ich Panthers.
Gut, trage ich ein, dass du auf die Panthers tippst. Also ich mag Overtime sehr gerne. Ich finde trotzdem, dass die Overtime-Rule, also die Regeln,
die es hier gibt. Ich finde die College-Variante geil.
Ich auch, finde ich zumindest besser. Oder man überlegt sich was Neues, die könnte man auf jeden Fall überarbeiten. Ich fand die
Sprachnachricht. Also Goodell hat jetzt erstmal was zu tun. Der darf jetzt erstmal vor den Kongress, vors Komitee treten und muss jetzt erstmal 64.997 E-Mails erklären.
Also wenn Goodell eine coole Katze ist, dann würde ich erstmal die ganzen E-Mails mir rausfotografieren lassen für ein Poster und irgendwo aufhängen von Leuten, die mich wahrscheinlich in 650.000 E-Mails an Washington beleidigt haben.
Ja.
Weil ich glaube, da wird auch noch einiges rumkommen.
Und sagen, bevor das Komitee losgeht, pass auf, also von den persönlichen Beleidigungen gegen meine Person, die habe ich schon mal markiert. Das ist der Großteil, den könnt ihr rausnehmen. Nehmt den anderen Kram.
Ja, ich wollte noch sagen, dass ich von den Sprachnachrichten, die zweite, die klang sehr sympathisch, klang so nach jemandem, mit dem man gut ein Trinken gehen kann. Ich weiß nicht, wie ich gerade drauf komme. Und der erste.
Das weiß ich auch nicht.
Ei, gute wie zurück nach Darmstadt. Ah, Hesse, perfekt. Ich will mal auch hier die Hessen stärken. Ich bin Darmstadt. Aus Frankfurt und
vom Alarm der Hesse komme.
Ja, Bubblenet. Das ist einfach schön. Aber man muss sagen, Darmstadt, also ich war schon häufiger in Darmstadt. Das ist mit Stuttgart für mich die Stadt in Deutschland, wo es fast kriminell ist, reinzufahren, weil so viele Blitzer sind, so viele kranke Verkehrszeichen. Du checkst gar nicht, wo du links abbiegen darfst und wo nicht. Also
der Verkehr da.
Ja, das Straßensystem, das Verkehrssystem in Darmstadt ist abenteuerlich.
So. Na. Herzlich willkommen zu Reisen mit Stiefel. Ja,
du machst es doch immer. Du machst es immer, wenn man hier Städte analysiert und so weiter und so fort. Ja. Das dachte ich, kann ich mal hier Darmstadt hervorheben.
Ich kenne Darmstadt nicht. Also kenne Darmstadt nicht. Darmstadt ist für mich schon vom Namen her so, wo ich sage, das klingt nicht sexy. Also
ja, doch, Darmstadt ist ein
Darmstadt ist so, weiß ich nicht.
Oder? Ja, also es ist ein verträumtes Städtchen. Finde ich ganz süß. Ich mag Darmstadt.
Ja, aber also Darmstadt, weiß ich ja, ist in Hessen. Aber das ist da, wenn du so Richtung Frankfurt fährst und dann ein bisschen zu weit und zu lange auf dem Gas stehst, bist du in Darmstadt. Das habe ich verstanden.
So ungefähr. So. Aber ich kann sagen, dass der SV Darmstadt 98 ist ein Fußballverein, lieber Carsten. Und das ist für mich einer sympathischsten Fußballvereine in Deutschland. Okay. Die werden die Lilien genannt. Und die haben, finde ich, mit das schönste Einlauflied, was es gibt. Das heißt, oh Lilien, oh Lilien, oh Lilien. Oh, 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 jetzt singe ich auch noch. Ich weiß nicht, wie heißt mal der Sänger? Oh, shit. Auf jeden Fall sehr, sehr sympathischer Verein und das färbt auf die Stadt ab.
Ja, und warum heißen sie die Lilien?
Sie heißen die Lilien, weil...
Weil die Lilie im Stadtwappen ist, unten in
auf Blau. Okay, so. Ist auch Vereinswappen, ja.
Meine Güte.
Mann. Der Song ist von Alberto...
Übrigens UNESCO-Weltkulturerbe, das muss auch noch dazu gesagt.
Die Sonne scheint von Alberto Colucci. Mega.
Alberto Colucci, wer kennt ihn nicht? Das ist der Bruder von Bruno Bonani.
Okay, also wir sind von, wir wollten eigentlich zu Bengals Ravens und waren kurz in Darmstadt, jetzt zurück wir nach Baltimore. Wir waren
ganz kurz in Darmstadt. Also ganz kurz waren wir nur in Darmstadt. Gibt es sonst noch irgendwas, was du mir über Darmstadt erzählen willst?
Nö, eigentlich nicht.
Nicht?
Sympathisch einfach, fertig. Ja, gut. Ich würde gerne mit dir über Cincinnati reden, weil die ersten Experten drehen so ein bisschen durch und sagen, die Bengals sind sogar for real, was den tiefen Playoff-Run angeht. Ich finde, sie haben das Potenzial dazu, sie schweben auch gerade ein bisschen. Also diese Connection Chase-Borrow ist ja fast magisch, wie sie funktioniert. Wenn die beiden gesund bleiben sollten, und das muss man halt leider so formulieren, weil die Bengals O-Line zuletzt in den letzten Spielen echt über sich hinaus wächst, haben ja viele gesagt, das ist ein Problem bei den Bengals, ist es bisher nicht. Die spielen wirklich eine riesen Saison, hätte man so nicht erwartet. Aber sollte das einknicken dann und einer sich was tun, dann haben die Bengals ein Problem. Sollte das aber nicht passieren, finde ich, ist das ein gefährliches Team, was fast jedem anderen Team schaden kann. Auch den Ravens.
Also definitiv. 34-11 gegen Detroit gewonnen. Mit der Offense machen sie 344,5 Yards im Schnitt. Auf der anderen Seite 421,7 die Baltimore Ravens. Im Passing, muss man sagen, sind die beiden relativ gleich auf. Also 107 im Quarterback-Rating gegen 99,3 bei Lamar Jackson. Jetzt brauchen wir über das Laufspiel nicht zu reden. Also der beste Läufer der Baltimore Ravens ist, Trommelwirbel, nicht der Running Back, sondern Lamar Jackson. Auf der anderen Seite Joe Mixon, 4,3 Yards im Schnitt. Auf der anderen Seite Lamar Jackson 6,1. Hallöchen, 6,1 mal 2 ist aber locker ein First Down. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der Knackpunkt ist. Oh. Upsi. Defensivtechnisch sind die nicht weit auseinander. 331,0 Yards lassen die Bengals zu und 359,3. Das ist mehr, ne? Die Baltimore Ravens.
Ja, und letzte Woche haben die Ravens halt die Chargers wirklich vergenusswurzelt. Wir haben darüber gesprochen, dass Herbert gesagt hat, dass das einfach auch ein starker Coaching-Plan war der Ravens. Ich weiß nicht, ob Harbaugh dafür jetzt auch nochmal eine extra Einheit gegen die Bengals einlegt und sich was komplett Neues überlegt. Ich hoffe für Baltimore, dass sie die Bengals nicht unterschätzen, weil dann haben sie ein Problem.
Das kann ganz schnell passieren.
Genau, und sie haben aber eigentlich einen guten Lauf. Also ich habe die Ravens nicht so stark gesehen, wie sie aktuell sind, allein deswegen, weil sie super, super, super viele Verletzte haben. Letzte Woche haben einfach die drei Ersatz-Runningbacks alle gescored, von Murray, Bell bis Freeman. Die spielen ein gutes Jahr, weil sie eine eingeschworene Truppe sind und trotz Verletzungssorgen gut durchziehen. Und wenn sie das weiter aufrechterhalten, zu Hause, sie haben noch kein Spiel zu Hause abgegeben, ESPN sieht Baltimore ganz klar als Favoriten.
Ich
eigentlich,
auch.
Ja, eigentlich müssten wir auf die Ravens tippen, aber irgendwas zuckt in mir. Ich will nicht, dass ich...
Irgendwas zuckt auch in mir gerade.
Okay, das ist... Telepathie, was?
Nee, ist das Telefon auf Vibrationsalarm, das Pille-Telefon, da schreibt gerade jemand oder schickt eine Sprachnachricht, aber wir nehmen ja schon auf, deswegen 359,3 Yards im Schnitt lässt die Defense der Baltimore Ravens zu.
Scheiß drauf, ich bin Hacke, ich sag, die Bengals gewinnen.
Da sind sie wieder, die Entscheidungen unter Alkohol, die meistens beim Karneval zum Beispiel dazu führen, dass die meisten Kinder 9 Monate nach dem Karnevalseröffnungsdings da am Wochenende in Köln gezeugt werden. Ich bin mir nicht sicher, ob du tatsächlich recht haben könntest oder nicht, das verrät uns nicht das Licht, das ist eine alte Kindersendung.
Plopp, ob du wirklich richtig stehst.
Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht.
3, 2, 1.
Warte. Plopp, das heißt Stopp. Habe ich als Kind ewig geübt, fand ich
super. War super.
Ja, Michael Schanze, auch ein geiler Typ. Wirklich geiler Typ. Ich durfte ihn mal kennenlernen. Ich fand ihn ganz groß.
Ja, komm, tipp auf Baltimore. Das ist eigentlich, glaube ich, die sichere Nummer.
Ja, ich tippe auf Baltimore.
Okay.
So, und jetzt schicke ich dir kurz mal parallel. Ich hoffe, du siehst das. Ich habe das jetzt mal abfotografiert. Ich habe es umgestellt. Warum, weiß ich nicht.
ESPN auf Deutsch.
Wir kommen zum nächsten Spiel. Also
hä, Alter, das ist ja Wahnsinn. Da steht... Hä? Ey, du machst wirklich Sachen, die könnte ich nicht mal absichtlich nachstellen, das ist ja Wahnsinn.
Also, ich habe gerade hier runtergescrollt und ich würde euch jetzt kurz, also Adler gegen Raiders, das geht noch. Also Raiders hat er über nicht übersetzt. Dann spielen die Löwen gegen die Rams, hat er auch nicht, also nur teilweise übersetzt. Aber jetzt wird es abstrus. Die Texaner gegen die Kardinäle und darunter, und Mike ist mein Zeuge, ich verstehe nicht, wie diese Übersetzung zustande
kommt. Ich auch nicht.
Die Bears, also das sind bekanntermaßen die Bären, trägt. Das steht trägt. Nicht. Trägt gegen nicht. Seeräuber.
Gegen die Seeräuber. Aber können wir kurz, also ich habe gerade Kopfkino, wie Texaner einen Melee, einen Kampf veranstalten gegen so Papstkardinäle, oder?
Hä? Die mit ihrem wallenden Umhang weglaufen und die Texaner hinterher, peng, 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 peng.
Wir also hä? Ich glaube, die Texaner gewinnen, aber...
Ja, ich glaube auch. Aber können wir uns jetzt kurz noch über die Adler gegen die Raiders unterhalten?
Bitte. Ich find's beeindruckend, wie die Raiders, das Team der Raiders, die Gruden-Geschichte, Skandal, Drama, was auch immer, weggesteckt haben. Ja, und dann einfach als Team funktioniert haben und einfach gespielt haben. Ich finde es geil, was George Jacobs erzählt hat. Der meinte, zum ersten Mal, seitdem man in der NFL ist, war es am Seitenrand irgendwie ruhig, weil sich nicht dauernd über den Schiri beschwert wurde, weil Gruden nicht mehr da ist. Also der war ganz irritiert, dass Rick Bisaccia da ruhig ist. Das musst du erstmal so machen.
Ein bisschen.
Ja, ich mag das ja auch, wenn du da Emotionen zeigst. Ich bin beeindruckt, wie die Raiders das weggesteckt haben. Jetzt spielen sie gegen die Eagles, die 2-4 stehen. Und bei den Eagles weiß man auch nicht, die Eagles haben gefühlt immer das Potenzial, ein Spiel zu gewinnen. Aber
mega Potenzial.
Tun zu wenig.
Also Jalen Hurts ist für mich so das Paradebeispiel. Wenn er instinktiv handelt, macht er alles richtig. Wenn er Zeit hat, in der Pocket zu denken, dann sind die Pässe auf Target. Ich glaube, er will es dann besonders gut machen. Jalen Hurts ist für mich der Quarterback der Zukunft. Also der braucht noch ein Jahr vielleicht. Der braucht mehr Ruhe. Der braucht mehr. Und Philly ist da halt hart. Also die buhen da den Weihnachtsmann aus. Die schmeißen, also ohne Scheiß. Da hat ein Kind mit seinem Hund mal eine Frisbee-Show gemacht vor ein paar Jahren. Da hat der Hund die Frisbee nicht gefangen, da haben die das Kind ausgebuht. Also in Philadelphia, da hast du kein leichtes Leben. So, und wenn man jetzt überlegt, der steht natürlich gewaltig unter Druck. Super Bowl, bla, Philly Special, bla, bla, bla. Die ganze Geschichte haben wir schon zigmal hier durchdiskutiert. Das ist für ihn, das macht es nicht leichter. Und er tut mir teilweise in Situationen echt leid, wenn er zu Hause spielen muss. Und das ist nicht charming, was die da machen. Auf der anderen Seite, du hast tatsächlich mit Nick Sirianni einen Coach, der ihn richtig einsetzt, aber ich glaube nicht an die Hand nimmt. Also ich glaube wirklich, dass Jalen Hurts so ein Typ ist, dem du sagen musst, pass auf, Diggi, wird alles gut, alles cool, wenn du gut spielst und so, gehen wir danach eine Runde bowlen, à la Mike Stiefelhagen, gehen wir Randkanten voll um 6 nach Hause. So, das machen wir. So, glaube ich, dass das irgendwie ihm fehlt wahrscheinlich, dieses an die Hand nehmen. Auf der anderen Seite, du hast mit Devonta Smith einen guten Receiver, du hast eigentlich alles da, aber genau wie du sagst, sie kriegen die PS nicht auf den Rasen.
Jetzt
fliegst du nach Las Vegas.
In dieses Stadion. Ja, wir wissen genau, wie es da aussieht. Ich finde, du hast recht. Sirianni nutzt eigentlich die Stärken von Hurts, die ja auch darin liegen, dass er ein sehr mobiler Quarterback ist und gut laufen kann. Ich finde aber, er müsste ihn dazu erziehen, mehr zu werfen, wenn du solche Receiver hast, auch wenn Laufen deine größte Stärke ist. Ist ja gut, du kannst sie auch einsetzen, aber wenn du das übertreibst, bist du einfacher auszurechnen. Und sie müssten eine bessere Balance zwischen Laufspiel oder als Quarterback als Laufen und Werfen hinkriegen, um ja das Potenzial besser abrufen zu können. Und es ist National Titan Day. Der namhafteste Titan der Eagles ist gegangen, Ertz zu den Cardinals, zu den Kardinälen. Ja, viel Spaß da gegen die Texaner. Und ich meine, Gördert spielt auch kein schlechtes Jahr. Aber auf der anderen Seite, Darren Waller, der wird, glaube ich, an diesem Tag, mein Call ist, mindestens 2 Touchdowns fangen.
Der wird zu Coach Bisaccia gehen und sagen, so, pass mal auf, der ist National Titans Day.
Das ist mein Tag.
Du bist hier Interims-Coach. Ich mache dir jetzt mal ein Geschenk, damit du irgendwie danach auch eine Festveranstaltung kriegst. Sag dem K einfach mal 6, 7 Bälle auf mich, den Rest mache ich. So wird das laufen. Genau so wird das laufen. Dann hast du noch Josh Jacobs, hup.
Aber ich glaube, es wird ein geiles Spiel. Also ich glaube, es wird ein geiles Spiel. Auch Highscoring, wo beide Teams gewinnen können. Für mich ist es auch ein Anwärter für eine Overtime. Favorit für mich die Raiders, allein weil sie zu Hause spielen.
Ja, macht wieder hier in der Endzone.
Ich trau mich nicht auf die Eagles zu setzen, weil ich eben diese Balance noch nicht sehe bei Hurts. Aber wenn Sirianni das hinbekommt und daran weiter arbeitet, bin ich bei dir und sag, nächstes Jahr könnte das ganz anders aussehen bei Philly. Vor allem, sie haben ja aktuell 3 Picks im nächsten Draft in den Top 10, weil sie ja 2 noch bekommen. 3! Also du kannst da wirklich was aufbauen.
Ey, also geil, also wirklich ohne Scheiß. Wäre ich Eagles-Fan, würde ich sagen, der kann ich leben nicht mal so entspannt zurück. Spielen wir aber die Scheiß-Saison mal zu Ende und dann gucken wir mal nächstes Jahr.
Genau,
und
wenn du einen Quarterback hast, dann kannst du die 3 Picks ja auch in Defense oder was auch immer investieren. Also das sieht gut aus. Du bist
so talentiert, pass auf, Oregon, geiler Defensive Squad, da kannst du irgendwie nehmen, wen du willst.
Eben, für mich, der nächste Draft ist für mich ein Defense-Draft. Also ich glaube, dass da wirklich sehr, sehr viele...
First overall wird kein Quarterback. Da lege ich mich jetzt schon fest, das wird das Monster aus Oregon. Da hast du eine Abrissbirne auf 2 Beinen, das ist krieg ich Gefühle, wenn ich an den denke. Eagles, also geiles Team bis jetzt schon systematisch konsequent aufgestellt. Jetzt musst du halt wirklich nur dieses, du meintest es, erziehen ist für mich das richtige Wort, aber in der falschen Wertigkeit. Ich glaube tatsächlich, du musst Hurts einfach pampern, dass er sich selber vertraut, auch in der Pocket instinktiv zu handeln. Und dann hast du es, dann hast du komplett Pam, dann geht der Knoten irgendwann auf und dann macht es Rambazamba.
Ja, das hat mir gefallen. Setz deine Receiver ein. Devonta Smith ist einer der besten jungen Receiver in der Liga. Auch Jalen Reagor wird zuletzt zu wenig eingesetzt mit seinem Speed. Watkins spielt also nutz deine Stärken besser aus und es wird was. Jetzt aber gegen die Raiders, glaube ich, wird es noch nichts und deswegen tippe ich auf Las Vegas.
Las Vegas.
Wie war
Las Vegas? So,
du auch Raiders.
Ja, kommen wir zur Partie wir haben das Team getauscht und jetzt stehen wir uns das erste Mal gegenüber. Auf der einen Seite bei den Rams steht der ehemalige Quarterback der Lions, Matthew Stafford. Und auf der anderen Seite bei den Lions steht der ehemalige Quarterback der Rams, also Goff. Beide motiviert bis in die Haarspitzen. Und ich finde, die Rams-Offense kannst du eigentlich nur mit zwei Situationen beschreiben. Sean McVay, der sagt, mein System kannst du nicht schlagen. Und Matthew Stafford, der sagt, meinen Arm kannst du nicht schlagen. Punkt. So, und auf der anderen Seite hast du ein Team, was sehr unglücklich teilweise verloren hat, aber die defensivtechnisch nichts, aber auch gar nichts dagegen halten können. Gar nichts.
Die Rams gewinnen das. Also es tut mir sehr leid, weil die Lions ja sehr leidenschaftlichen Football spielen, aber das ist, glaube ich, einfach, das ist eine Nummer zu groß wieder mal. Ich finde Sean McVay beeindruckend und einen coolen Typen, wie er nochmal über die ganze Goff-Thematik gesprochen hat und gesagt hat, die Ehe ist nicht so gebrochen, wie man es hätte vielleicht optimalerweise tun können. Das fand ich sehr, sehr lustig formuliert, weil ich glaube nicht, dass Ehen brechen sollten generell. Aber er hat das so gesagt, dass man hätte die Ehe besser brechen
können. Das hast du falsch verstanden. Er hat in dieser Beziehung öfter gebrochen, als es nötig war.
Ja, er hat gesagt, dass er, also das finde ich halt sympathisch, weil er ist ja auch noch ein junger Coach. Es ist ein unfassbar talentierter Coach, ein taktikaffiner Coach, der halt gesagt hat, ich habe auch meine Fehler, ich mache Fehler und die liegen meist auch noch hier und da in der Kommunikation. Ich hätte die ganze Nummer mit Jared Goff besser kommunizieren können. Wir dürfen nicht vergessen, wir standen mit ihm im Super Bowl. Die Franchise hätte ihm auch viel zu verdanken. Ich mache das extra mit hätte, weil ich weiß nicht, was er hinter den Kameras sagt, aber vor den Kameras finde ich es einen guten Zug zu sagen, wir haben ihm auch viel zu verdanken. Nach dem Super Bowl-Spiel gegen die Patriots lief es nicht und wir mussten was machen. Stafford war auf dem Markt, das Lustige ist halt, das wusste ich gar nicht, Sean McVay war zu der Zeit im Urlaub und im gleichen Resort in New Mexico wie Stafford. Der hat ihn im Urlaub kennengelernt. Ich meine, Diggi, ich pack dich ein, wir fahren zurück. Die waren gemeinsam im Urlaub, während dieser Trade passiert ist.
Ich vertraue dir ja blind. Ich weiß, dass du das Foto beschreiben kannst. Ja. dass du das Foto beschreiben kannst. Und vielleicht kommt dir, warte mal ganz kurz, vielleicht kommt dir diese Hecke bekannt vor, Mike.
Ja.
Warte, ich schick's dir bei WhatsApp. Genau das ist nämlich der Punkt. Die waren zusammen im Urlaub.
Wie geil ist das überhaupt?
Und jemand, den wir gut kennen, guck dir mal bitte das Foto an. Diese Hecke kennst du.
Ist das aus?
Das ist unser Freund seines Zeichens, der Agent. Der Agent.
Oh, der hat einen guten, stabilen Bizeps, der Bruder.
Der hat einen guten, stabilen Bizeps, aber jetzt guck mal, wo war der zu dem Zeitpunkt?
Ja, wahrscheinlich im gleichen Ressort.
Vor derselben Hecke.
Ja, Wahnsinn.
Ich habe das Gefühl nicht los, dass diese Geschichte, wir waren zufällig im selben Resort. Ja, also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Der Agent von Stafford, den wir gut kennen, Mike und ich, fliegt in den Urlaub mit seiner Frau in ein Resort und in diesem selben Resort ist durch Zufall Sean McVay und auch Stafford?
Naja, also wenn er es clever macht, dann wusste er, wo er hinreist und sagt, Matthew, pack die Sachen, wir machen Urlaub. Also ja,
ich musste nämlich so lachen, weil er hat damals dieses Bild mir bei WhatsApp geschickt. Und dann habe ich gedacht so, warte mal, die Hecke kenne ich von der Presseerklärung. Aber gut, so, also natürlich wird da auch viel hinter den Kulissen gemauschelt und für Stafford ist es sich gut ausgegangen, für Goff jetzt nicht unbedingt, also finanziell schon, aber gut, er spielt jetzt bei den Löwen, wie mir ESPN übersetzen würde, relativ deutlich Rams. So,
ja,
kommen wir zu der Partie, wo wild gewordene texanische Cowboys im Kopf von Mike Stiefelhagen mit Schüssen in die Luft wild im Kreis laufen, hinter Kardinälen her, deren Kreuze im Wind wehen, während ihre Talare auch nach hinten wehen. Also, Texaner gegen Cardinals.
Bin ehrlich, wenn das
sagen würde, ich erkenne mein ehemaliges Team nicht wieder.
Wenn das ein Film wäre, ich würde mir anschauen. Die Texaner. Also, wenn das der Trailer eingesprochen ist von dir, Carsten, ich schau mal das an.
Ja.
Krass, du hast vollkommen recht, krasse Aussage von JJ Watt, oder? Also, ich meine, ja. Er hat recht irgendwo, aber das als jemand, der das Gesicht der Franchise für ein komplettes Jahrzehnt war, gefühlt, zu sagen, das tut schon irgendwo weh.
Und, wir sind also tatsächlich ja in Texas und wir sind jetzt bei den Texanern und das ist nicht weit weg von San Antonio. Warum ich das jetzt so betone, ist, San Antonio ist übrigens die Partnerstadt von Darmstadt, aber das ist ein anderes Thema. Also die Texaner packen ihre Büdel und packen ihren Turnbeutel und machen sich auf den Weg nach einer Niederlage von 31-3 gegen Indianapolis, fliegen also in die Wüste nach Texas, nach Arizona. Also, Glendale, Arizona, State Farm Stadium, ist für mich eins der wohl geilsten Stadien. Ich freue mich tatsächlich darauf, wenn da mal der Super Bowl stattfindet. Dauert nicht mehr lange. Ich finde, das ist für mich so ein Footballstadion, wie ein Footballstadion sein muss. Ich habe jetzt nichts gegen, keine Ahnung, Lumen fehlt, auch alle geil, aber für einen Super Bowl, vom Wetter her, Dach drauf, fertig aus. Also, Seattle ist halt in der falschen Region. Die haben ein geiles Stadion, ist schön laut, auch geile Atmosphäre, aber. Ja, ist halt ein ideales Stadion für ein Super Bowl. Und ich glaube tatsächlich, weswegen ich das jetzt so betone, momentan haben die Kardinäle eine reelle Chance, vielleicht tatsächlich bis zum Endspiel zu kommen. Mir machen die Cardinals nämlich sowohl offensivtechnisch als auch defensivtechnisch echt Angst.
Ja, vor allem, wenn also Kyler Murray jetzt diese Konstanz weiter beibehält, was wir ihm oft vorgeworfen haben, dass er zu inkonstant spielen würde. Wenn er es schafft, so weiter zu spielen, dann ist er nicht nur auf dem Weg zum MVP, sondern kann mit diesem Team sehr weit, vielleicht sogar bis zum Ende kommen. Ich weiß, dass ich hatte unter anderem in der letzten Webshow gesagt, Murray wird niemals MVP. Ich würde das jetzt nicht ausschließen, weil wenn er wirklich so weiterspielt, dann hat er mit die besten Karten, ehrlicherweise. Ob er es tut, ist die nächste Sache. Bezogen auf das Spiel gegen die Texans, ich glaube auch die Andrew Hopkins, der wird so Bock haben, wieder die auseinanderzunehmen, allein für diesen Trade damals.
Und JJ Watt wird
kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert mit Davis Mills und Co.
Tut mir ein bisschen leid.
Ja. Ich sag Cardinals.
Um das statistisch nochmal zu untermauern, deswegen wir gesagt haben, die können sehr, sehr weit kommen. Wenn du 403 Yards offensivtechnisch, und wir reden auch von, das statistisch sind da alle Spiele drin, auch dieses Debakel gegen die 49ers, wo die wirklich nichts zustande gebracht haben, 403 Yards im Schnitt selber machst und nur 342,8 zulässt, bist du schon mal 60 Yards im Plus. Das ist eine einfache Mathe-Rechnung à la Roman Motzkus. Und ich find's geil. Die haben auf so vielen Positionen echt geile Typen. Wenn der durchschnittliche Punt Das ist, klingt jetzt bescheuert, aber wie oft müssen die Cardinals mal punten? Wenn sie mal punten, dann hast du ja meistens das Problem, ja, wenn der Punt nicht gut ist, dann hast du, dann gibst du dem Gegner eine geile Feldposition. Andy Lee haut das Ding 50,6 Yards im Schnitt. Im Schnitt weit. Das ist das halbe Feld.
Das ist schon krass, ja.
Das ist schon geil. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, warte mal, das ist doch schon ganz gut. Nee, da gibt es Panther so auf der anderen Seite und so weiter und so fort. Also der Durchschnitt eines Panthers ist tatsächlich 41,6, ist zum Beispiel Johnny Hacker. Mr. Townsend von den Titans macht das gerade mal 42 Yards weit. Und dann gibt es so zwei, drei Katzen, die das über 50 schaffen. Und da sage ich eben so, Alter, das musst du erst mal hinkriegen. Stellt euch mal einen Garten und versucht das mal. Versucht das mal.
Ich finde es so geil.
Mit vollem Spin den Ball zu treffen. 20, 30 Yards. Das klingt immer leicht. Also weiß ich noch hier in Schwarzenbeek bei meinem Ex-Team, ja, ich kann punten. Ja, ich kann 30, 40 Yards. Boom, nach 10 Jahren kam der Ball wieder runter. Wo ich so, Digga, mach nochmal ordentlich. Ja, das schaffe ich ja wirklich. Ja, ja, diesmal habe ich nicht getroffen. 15 Yards. Ja, diesmal habe ich nicht getroffen. 20 Yards. Das ist echt scheiße weit. Und der weiteste übrigens im Schnitt spielt bei den Lions. Mr. Ja, Fox. 51,5. Ist schon geil. Also ich hätte nie gedacht, dass ich in diesem Podcast mal Liebe für Panther verteile, aber ist so.
Man muss halt sagen, er hat auch viel Möglichkeit zu trainieren, zu üben im Spiel, aber der...
Das stimmt auch wieder. Ja, das stimmt auch wieder. Deswegen kann man jetzt die Werte von Andy Lee höher ansetzen, weil der weniger... Ja, jetzt habe ich dich verstanden. Der war gut. Der war gut.
Ja, ich glaube...
Das ist Schwachsinn. Können wir gleich entkräften, weil auf der anderen Seite Cameron Johnson macht 45,0 und wenn einer oft auf dem Feld ist, dann der Panther der Houston Texans.
Ja, auch das ist wahr.
Ja, stimmt. Das
ist
auch wieder wahr. Der hat einfach nicht so viel Bums im Bein.
Ja, ich glaube, wir können schon zum nächsten Spiel casten, weil ja, ich gehe davon aus, dass wir beide Cardinals
sind. Ich locke offiziell ein, ich möchte, türkisches Glücksrad, ich kaufe ein Ü. Ding, 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 ding. So wird es ungefähr auf der Anzeigentafel sein mit den Cardinals. Ich glaube, es wird ein geiles Spiel, also zumindest aus Sicht von Offensiv- und Defensiv-Fans der Cardinals. Lass uns einfach mal kurz 10 Sekunden nur Liebe im Kopf so dalassen für Davis Mills. Jetzt hat er Schluck auf, irgendwo in Houston und freut sich. Alles gut.
Wer war das? So.
Wer war das? Wer war das?
Nächstes Spiel, Bears gegen Bucks.
Nein, falsch. Trägt gegen Seeräuber.
Gegen Seeräuber, mein Fehler, Entschuldigung. Ich glaube, das war das dritte deutliche Spiel. Also ich habe ein bisschen Angst vor diesem Spieltag. Es ist auch viel Upset-Potenzial, muss man sagen. Aber ich glaube, dass Chicago auswärts gegen Tampa Bay, das wird also ähnlich schwierig wie die beiden Partien, die wir getippt haben. Bruce Arians sagt, dass die Bears Offense besser sei, als die Stats verraten. Ich finde das sehr nett von Bruce Arians, dass er so höflich mit dem Gegner umgeht. Ich glaube, die Bucks werden sie zerreißen.
Also ich darf das Spiel ja kommentieren und habe mich sehr lange und sehr intensiv eingelesen. Statistisch gesehen ist es wirklich Pisse mit der Kacke, was die da machen. Also 246,2 Yards offensivtechnisch im Schnitt gegen 426 bei den Tampa Bay Buccaneers. Du darfst ja jetzt eins nicht vergessen, rein theoretisch zählt das ja noch nicht. Also Mr. Fields kommt ja erstmal so von hinten durchs Auge und noch jetzt diese Woche und nochmal diese Woche und dann hat das nicht funktioniert und die bauen permanent um. Ich habe einen Podcast-Kollegen, auch einen guten Freund von mir, der vor 2-3 Wochen sagte, Matt Nagy ist eigentlich ein Offensivgenie. Also der muss das jetzt nur abliefern und Justin Fields einen guten Gameplan geben. Auf der anderen Seite hast du eine extrem gute Defense. Khalil Mack, 6 Sacks schon, 4 Spieler mit jeweils einer Interception, also die regeln da hinten richtig gut den Verkehr. Wenn die tatsächlich Druck auf Brady aufbauen können, deswegen, ich sag können, weil wir haben hier eine O-Line, die mit am wenigsten Sex zulässt und die ganz, ganz souverän nicht nur Brady beschützen, sondern auch vor Fournette, also den Typen, der im Fantasy-Team meines werten Podcast-Kollegen ist, tatsächlich regelmäßig den Weg frei blocken können. Also, pass auf, es gibt 2 Lösungsansätze. Ich habe ja irgendwie hier in der Vorbereitung hin und her geschrieben und gemacht und getan und mit unserem Leiter der Sendung Gumsi. Ich habe gesagt, pass auf, es gibt 2 Lösungsansätze. Es wird ein ganz enges Ding, weil Brady die PS nicht auf die Straße kriegt und dann haben wir so ein Déjà-vu-Erlebnis beim Spiel der Patriots. Die Patriots waren nah dran an der Sensation, ganz nah dran, die war zum Greifen nah, aber ihnen fehlte die Konsequenz in der Defense. Diese Konsequenz ist hier bei den Bears da Und deswegen glaube ich, es wird nicht so deutlich, wie du denkst. Wenn sie es allerdings nicht schaffen, Brady im ersten Viertel unter Druck zu setzen und ihn in eine Situation zu bringen, in der er sich nicht wohlfühlt, dann fangen sie an zu marschieren und dann ist Schicht im Schacht. Das sind
zumal, die Lösungsansätze. Wenn man sagt, die Bears sollten das wirklich machen, wäre es blöd, wenn man dieses Spiel nicht gesehen hat, weil es ist halt wirklich Riesenpotenzial da für diesen Upset. Ja, der Sieg, also der mögliche Sieg für die Bears geht über die Defense. Du musst Brady wehtun, wenn du das schaffst, hast du eine Möglichkeit. Ich habe trotzdem halt auf der anderen Seite die Angst, du musst trotzdem auch mit deiner Offense dann gegen diese Bucks-Defense spielen. Ja. Aber ja, über Kyle Mack und Konsorten muss es gehen. Ich tippe trotzdem auf die Buccaneers.
Du musst Justin Fields eine Situation geben, unter 1,9 Sekunden den Ball loszuwerden. Und das bedeutet, dass Darryl Mooney ganz schnell laufen muss. Also mal gespannt. Khalil Herbert, also Khalil, Vorname gleich, Herbert ist ja Garant in der NFL, wenn du Herbert heißt, für Vollgas.
Also, der hat das nicht so schlecht gemacht letzte Woche.
Der Running Back, der Knoten geht langsam auf und das in Kombination, also wir haben hier zwei Rookies und das möchte ich nochmal wirklich betonen. Wir haben auf der anderen Seite gefühlt 70 Jahre NFL-Erfahrung, wenn du dir die Offense anguckst, also Brady, Fournette, Evans, bla bla bla. Und hier hast du tatsächlich, der Quarterback steht vor seinem Running Back und beide sind noch grün hinter den Ohren. Justin Fields ist ein Rookie und Khalil Herbert ist ein Rookie. Dafür machen die das gar nicht schlecht. Und defensivtechnisch, du hast völlig recht. Die Buccaneers-Defense auch nicht schlecht, 335,7 Yards im Schnitt und auf der anderen Seite die Bears 330,8. Aber das ist genau der Punkt. Wenn die wirklich Brady unter Druck setzen können, dann wird's eng. Ich glaube tatsächlich, die Buccaneers gewinnen das Ding, aber vom Herzen her würde ich es den Bears mehr als gönnen. Aber aus Sicht des Tippspiels hier sind es die Seeräuber.
Was steht eigentlich beim nächsten Spiel bei dir? Ist da auch irgendein Name oder ist das ganz normal?
Bei mir steht beim nächsten Spiel tatsächlich Colts. Habe ich auch nicht verstanden. Das müsste auch übersetzt sein. Aber darunter spielen die Heiligen gegen die Seeadler.
Ja, da kommen wir erstmal zu dem Team, dessen Logo du so abfeierst.
Die Colts. Ganz toll, ganz toll. Ganz
die Colts, toll. Ich sag's nochmal.
Lass uns mal kreativ sein. Lass uns mal ein Hufeisen nehmen. Oh ja, Hufeisen ist super.
Ich sag's nochmal, Jonathan Taylor verdient mehr Liebe. Was der Junge jede Woche abreißt, geht so ein bisschen unter durch die anderen starken Leistungen von Running Backs, aber der hat wirklich, darf man nicht vergessen, die Colts in den letzten Jahren hatten immer gute Running Backs, also auch Hines hat letztes Jahr gut funktioniert, davor Marlon Mack stark funktioniert, aber was Taylor da, also der hat die beiden ja verdrängt, die spielen überhaupt keine Rolle mehr, es geht nur noch um Taylor und das zeigt, wie gut er ist und sie werden ihn brauchen, auswärts gegen die San Francisco 49ers.
Ja. Ich überlege gerade.
Ja, ich überlege auch, weil du erstmal gucken musst, wer denn wie spielen könnte bei den 49ers. Sie hatten Bye-Week.
Du weißt genau, was ich gerade aufhabe.
Also mein letzter Stand, mein letzter Stand war eben, dass beide angeschlagen sind. Also Jimmy G wie auch Trey Lance sind angeschlagen. Es sieht wohl danach aus, weil er schon im Training die ersten Raps nehmen konnte. Und damit meine ich nicht was zu essen. Dass Jimmy Garoppolo, ist ja geil,
im Training konnte er sich schon mal.
Ich habe gerade ein Bild im Kopf. Pause zwischen den Einheiten. Jimmy G, Garoppolo geht erstmal an die Seitenlinie und haut ein paar Raps rein.
Gab's ja tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du da schon zu der Zeit aktiv Football geguckt hast. Mark Sanchez, also Mr. Buttfumble, hat ja tatsächlich an der Seitenlinie, es hat die Kamera eingefangen, sich einfach mal einen Hotdog reingepfiffen. Ja, in voller Montur, während er gespielt hat.
Geil. Also es heißt wohl, dass Garoppolo spielen kann und für Trey Lance kommt das Spiel noch zu früh. Sollten beide ausfallen, Nate Sudfeld wäre da die dritte Option.
Ja, wer kennt ihn nicht?
Den
guten Sutty.
Die Niners müssen eigentlich gewinnen. Also du musst zu Hause die Colts schlagen, wenn du 2-3 gestartet
bist. 2-3.
Du stehst zu Hause 0-2. Also du musst jetzt irgendein Feuer entfachen, wenn es ein kleines Feuerzeugfeuerchen ist, aber du musst irgendwas entfachen, weil sonst läuft dir diese Division auch davon. Und deswegen tippe ich auch auf die 49ers, obwohl ich finde, dass die Colts komplett das Momentum haben und für mich der Favorit in diesem Spiel sind. Aber ich sag, sie müssen und deswegen werden sie. San Francisco.
4 Jahre ist die letzte Partie her. Haben tatsächlich die Colts in Overtime, da sind wir schon wieder bei Overtime, 26-23 gewonnen und ich drehe jetzt völlig steil, ich sag die Colts.
Ja, ich habe ein bisschen Angst, wenn sie Taylor nicht in den Griff bekommen und dann einen angeschlagenen Quarterback haben, dann kann das auch eine ganz üble Nummer werden, das Spiel.
Ja.
Ich hoffe einfach mal.
Du hoffst. Das ist ja das Schöne. Also die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Das ist wie bei den Kardinälen. Kann man machen. So, wir haben natürlich noch, also Seattle ist ja immer eine Diskussion wert. Da haben wir einiges zu. Warte mal, ich gebe mal Gas hier, Kollege.
Warte mal.
Hi Carsten, hi Mike, hier ist der Jan aus Köln. Und zwar musste ich leider jetzt gestern Nacht ansehen, wie meine geliebten Seahawks das Spiel in Overtime gegen die Steelers verloren haben. Trotz des soweit besten Rushing Games der Seahawks in der ganzen Saison. Was meint ihr, warum hat es vorher nicht funktioniert, das Run Game der Seahawks wirklich zu etablieren und mal über 140 Yards zu erzielen? Und wie kann es zusammen mit Geno Smith in den nächsten Wochen aussehen? Er hat ja jetzt auch ganz solide gespielt, auch gute Stats abgeliefert. Und soweit ich das sehe, wäre er auf jeden Fall ein solider Vertreter für Russell Wilson. Würde mich mal interessieren, wie ihr das so seht. Und ja, freue mich auf eure nächste Folge. Bis dahin, macht's gut.
Hey Carsten, hey Mike, Steffen hier aus Hamburg. Ja, Seattle-Fan, also leid geplagt. Aber was haben Miami und Seattle gemeinsam? Ich bin der Meinung, beide haben keinen Erstrunden-Pick und spielen eine beschissene Saison. Bei einem ist der Quarterback verletzt. Miami macht halt Miami-Dinge. Kannst du uns mal ein bisschen Mut machen oder müssen wir uns auf eine scheiß Saison einstellen? Grüße.
Ja, musst du. Also salopp gesagt, musst du das. Die Analyse vom Kollegen, das Running Play funktioniert plötzlich, ist mehr als richtig. Und das ist eben das, was man jetzt auch teilweise dem Coaching-Staff der Seattle Seahawks vorwerfen kann. Russell Wilson wäre wahrscheinlich, rein theoretisch, hätte Fahrradkette, NFL, spielen wir einfach mal den Bogen, wäre wahrscheinlich nicht so oft angeschlagen in den letzten Jahren gewesen, wenn du öfter gesagt hättest, ja, wir müssen irgendwie das Running Play etablieren. So, dann hast du halt die Möglichkeit, das Passplay zu etablieren. Das ist ja, ne, eins geht immer Hand in Hand mit dem anderen. Und wenn man jetzt sagt, es funktioniert, dann ist alles gut. Dann kannst du tatsächlich
Okay, welches Video spielt ESPN ab? Okay. Dass die Seahawks so witzig sind, Carsten, das habe ich gedacht.
Entschuldigung, schreibt diese Übersetzungsprogramme. Oh fuck.
Was steht da? Fuck,
ey, das kann doch nicht enden. Ohne Scheiß, das ist doch nicht euer Scheiß Ernst.
Oh, ich weiß nicht, was mich mehr zum Lachen.
Die Seeadler oder was?
Nee, es, pass auf. Oh. Nee, ich bring dich mit zum Lachen. Ich weiß nicht, was.
ESPN auf Deutsch ist echt ein Geheimtipp, ne?
Pass auf, ESPN auf Deutsch ist ein Geheimtipp. Punkt 1. Ich schicke dir jetzt zwei Fotos. Oh, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das kann doch nicht euer Ernst sein.
So. Ich glaube, wir klippen das Lachen auf jeden Fall raus und machen das als Teaser zur Folge. Pass auf, ich bin der Betrunkene und du bist der, der so rumlacht.
Bist du bereit?
Ja.
Okay. Also Seahawks sind ja bekanntermaßen, die gibt es ja gar nicht, so, das wissen wir beide, aber also Seattle ist ja bekanntermaßen am Meer, ne?
Ja.
Okay. Achtung, der Matchup-Predictor auf Deutsch. Auf Deutsch.
Was?
Damit ihr auch mitlachen könnt. Also der Matchup-Predictor ist ja eigentlich so ein Kreis, wo dann getippt wird, etc., also via Power Index, bla bla bla. Und jetzt ist dieser Kreis ganz normal, das sieht auch alles völlig normal aus. Oben steht Matchup Predictor, okay, da kann man noch drüber, also das ist noch richtig übersetzt. Die Prozentzahlen brauchst du nicht zu übersetzen, aber jetzt ist dieser Kreis natürlich geteilt. Auf der einen Seite schwarz für die Saints und auf der anderen Seite blau für die Seahawks. Und in der Mitte steht kein und mehr. Und mehr tatsächlich so übersetzt wie mehr.
Kein Meer, kein Wasser.
Also Wasser.
Sind da oben geil. Gamecast Preview Billette?
Ja, habe ich auch nicht verstanden. Billette, aber jetzt, pass auf, jetzt kommt der nächste Knaller, worüber ich gelacht habe. Also Russell Wilson, ja, also der beim Meer spielt, das kommt jetzt. Und Alvin Kamara ist ein Nein. Also das habe ich, du musst da bitte mal hingucken, genau hingucken. Vorbei an Höfen läuft auf jeden Fall Russell Wilson. Am Meer und Jameis Winston ist Nein. Guck dir das Bild genau an, deswegen habe ich einen Lachflash gekriegt, weil ich nicht verstehe, nein,
das ist was für mich auch, nein. Jameis Winston ist nein, ist auch eine schöne Aussage.
Jameis Winston ist nein und vorbei an Höfen.
Ja,
und stark. Achtung, und DK Metcalf ist ein Empfangshof.
Ja, so groß wie einer vielleicht, ja.
Ja, aber so, also, Entschuldigung, dass ich, tut mir leid.
Nein, ich fand das großartig, war sehr schön. Aber ich dachte schon, ich hätte irgendwas gemacht.
Empfangshof. Und die, ich übersetze euch die Überschrift: Sinkende Seahawks-Gastgeber ruhende Saints im wichtigen NFC-Matchup. Das ist die Überschrift. Da kann man schon mal einen Lachflash kriegen. Entschuldigung.
Nee, so. Das ist vollkommen richtig, vollkommen ordentlich.
Sinkende Seahawks, Gastgeber. Ruhende Saints. Das klingt ein bisschen wie hier Bauer sucht Frau, weißt du? Der magische Mike.
Gut, ich bin ehrlich, vom Teaser her wäre ich eher beim Spiel Texaner gegen Cardinale. Das will ich einfach sehen, aber sonst.
Ja. Aber hier sind es auch die Heiligen. Ach, stell mal vor, die Heiligen gegen die Cardinale. Das wäre eine Überschrift.
Das wäre ein Derby.
Ich verhau dich mit meinem Kreuz.
Das wäre auf jeden Fall ein Rivalenduell. Ich glaube, so. Da wird es abgehen.
Also im Lumenfield. Tickets gibt es ab $56. Okay. Wir haben tatsächlich Geno Smith jetzt drin statt Russell Wilson. Geno Smith war am College kein Nasebohrer. Das war ein Hoffnungsträger. Der wurde tatsächlich auch bei einem Team, wo Sam Darnold schon mal niedergecoacht wurde, auch da mehr oder minder verbraucht und versenkt und
niedergecoacht. Klasse.
Jetzt funktioniert er irgendwie. Und Geno Smith hat mir tatsächlich in der Situation, als er reinkam, extrem gut gefallen, weil er hat Eier gezeigt. Er hat echt Cojones gezeigt. Und wenn du reinkommst und so spielst in einem System, was eigentlich auf Russell Wilson komplett abgestimmt ist, dann ist, zeigt das einfach mal deine Klasse. Und ich glaube, wenn ich noch einmal höre von irgendjemandem, ja, und Cam Newton, nein!
Ja, nein. Sie haben ja unter der Woche verschiedene Quarterbacks getestet. Da war Blake Bortles bei, Cam Newton gab es wohl Kontakt. Die beste Nachricht ist, dass sie Jacob Eason verpflichtet haben, weil das wohl bedeutet, dass sie Cam Newton nicht holen.
Ja.
Viele Seahawks-Fans, wirklich, haben da draußen uns geschrieben, gesagt, was, wie kannst du jetzt nicht Cam Newton holen? Glaub mir, ich spreche aus Erfahrung, ich empfinde das als gut, dass du jetzt nicht noch eine mögliche Distraction dir ins Team holst, als eigentlich brauchst du eh keinen Quarterback, du brauchst ja nur jemanden, der für den Fall X einspringen kann, sollte Geno Smith bis Woche 10 auch nochmal was passieren.
Genau.
Und da finde ich ehrlicherweise Jacob Eason mit dem besten Pick, den du machen konntest. Blake Bortles wäre auch eine Möglichkeit gewesen, einfach nur als Ersatz, aber jemanden, der, also viele haben Jacob Eason, wer ihn nicht kennt, ist Rookie, Quarterback, die Colts haben ihn erst vor kurzem entlassen, gewaved, die Seahawks haben ihn jetzt geholt. Viele haben im Draft ihn auch als einen Spieler gesehen, der durchstarten kann als Late-Round-Pick. Der wurde jetzt bei den Colts entlassen, weil die Colts mit Quarterbacks ähnlich clever umgehen wie die Bears. Und die Seahawks haben gesagt, nehmen wir. Und das finde ich eigentlich einen guten Call, zu sagen, Geno, wir vertrauen dir, sollte aber was sein. Jacob Eason, du hast jetzt 3 Tage, lern das Playbook. Der Junge hat jetzt eine neue Chance dort bekommen und ich glaube, du brauchst da jetzt keinen Cam Newton, also wirklich nicht. Also ich will nicht, dass Cam Newton da irgendwie andere Spieler ansteckt, plötzlich in Groß- und Kleinbuchstaben verschieden zufällig zu schreiben und irgendwelche Zahlen sich auszudenken. Ich find's gut, dass sie ihn geholt haben und jetzt geht's gegen die Saints zu Hause mit Geno Smith. Du hast es gerade schon gesagt, dass das Laufspiel nicht so gut interpretiert ist. Ich finde auch, dass die, du hast das Gefühl bei den Seahawks in den letzten Jahren immer, dass Russell Wilson in jedem Play ein Big Play spielen muss, sonst läuft's nicht. In jedem Play. Und du musst einfach auch mal die 3, 4, 5 Yards Plays nehmen, egal ob es ein Screen, ein Laufspiel, vielleicht mal ein kurzer Pass ist. Wenn du immer nur den magischen Moment spielen willst, dann ist das A, irgendwann einfach auszurechnen und B, klappt's eben nicht immer. Und du hast mehr Verluste als einen Gewinn dadurch. Und deswegen glaube ich, müssen sie jetzt versuchen, auch normaleren Football zu spielen. Vielleicht tun sie es ja auch mit Geno Smith in der Pocket und nicht Russell Wilson, weil der eben nicht das krasse Talent mitbringt. Also ist ein guter, keine Frage, du hast schon gesagt, aber ist kein Russell Wilson.
Jacob Eason. Punkt 1 kommt da nach Hause. Das ist schon mal ganz wichtig. Also Jacob Eason war tatsächlich Gatorade Football Player des Jahres 2015. War am College eine geile Katze, hat 2, 3 Entscheidungen gefällt, die echt kacke waren. Also hat sich entschieden, in Georgia zu spielen, 2016. Lief aber nicht. Also lief wirklich nicht. Da war halt extrem viel Konkurrenz und so weiter und so fort. Und den ersten Start hat er dann erst viel, viel später gegen, wer kennt sie nicht, Nicholas State gespielt. So, also gegen große Gegner nicht. Und dann tatsächlich erst 2017, ja, du startest und hier und da. Und dann hat er sich das Knie kaputt gemacht. Also ist rausgelaufen und hat aufs Knie gekriegt. Und dann kam danach Jack Fromm. Der ist gekommen, um zu bleiben. Das ist die klassische Tom Brady-Nummer. Also einer ist verletzt. Und dann hat sich der junge Mann entschieden, ja, wo gehe ich jetzt hin? Was mache ich jetzt? Und hat sich dann auf diesen Transfer-Portal angemeldet und ist in Washington gelandet. Also raus aus der SEC in die Pac-12. Und er hat da bei den Washington Huskies, also da oben direkt sozusagen bei den Seahawks im Vorgarten, echt guten Football gespielt. Du merkst die Verletzung nicht mehr. Guter Arm, gutes Play-Calling, gute Progressions, also geht gut durch die Plays durch, während der Snap da ist. Also das hat mir tatsächlich richtig gut gefallen. Und ist in die vierte runtergefallen. Ich verstehe nicht, und das meine ich echt ernst, warum man sagt in Indianapolis, oh, brauchen wir nicht, gute Reise, tschüss. Weil ich habe 2, 3 Scouts kontaktiert und gelesen und gemacht und getan. Also in Seattle lacht man sich ins Fäustchen, weil rein theoretisch hast du jetzt den Quarterback für die Zukunft, falls irgendwann in 3, 4 Jahren Russell Wilson sagt, nee. Weil das ist ein Typ, der lernt es und der lernt schnell. Weil jemand, der transfert, also von einem System ins andere System und dann da tatsächlich funktioniert, das ist so ein Zeichen, wo du als GM sagen kannst, das ist ja gar nicht mal so schlecht, der lernt das schnell. Deswegen alles gut. Also aus Seattle-Sicht alles richtig gemacht, smarter Move. Du hast keine Distraction, du hast keinen Hutträger, der dir jetzt wieder erzählt, irgendwie, Achtung, hier mein Social-Media-Kanal ist wichtiger als mein Playbook. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag Seattle. Also ich mag einfach diese Herangehensweise. Auf der anderen Seite hast du jetzt, boah, das ist schon hart, ne? Also Winston und Kamara und guten Tag. Und dann gibt es auch noch vorne eine Defense, die ins Gesicht zimmert. Also da jetzt gegen die Saints zu tippen, wäre doof, findest du nicht?
Doch, finde ich auch.
Kurz eingegangen oder was?
Nee, ich habe gerade versucht, mich zu entmuten, weil ich wollte nicht laut tippen. Ich wollte nur noch was verifizieren, weil ich glaube, dass viele sagen, hä, Carsten? Washington ist doch nicht im Vorgarten von Seattle. Gemeint mit den Washington Huskies ist nicht das Team, was in Washington spielt, sondern die heißen zwar so.
Bundesstaat Washington. Genau. Und das ist im Bundesstaat, also
wo Seattle. Sie spielen in Seattle quasi. Das wollte ich mal kurz verifizieren, deswegen habe ich mich gerade kurz gemutet, dass nicht die Leute denken, hä?
Müssen jetzt mich einfach fragen können.
Ja, guck mal, meine Tastatur, ich habe Angst, dass jetzt hier irgendwas passiert, aber.
Soll ich so? Die ist sehr laut.
Genau,
die ist sehr laut.
Deswegen mute ich mich, damit du da nicht abgelenkt bist.
Klingt so ein bisschen wie so ein Uzi.
Ja, stehe ich drauf, deswegen habe ich das doch nur geholt. Nee, ich bin da dabei zu sagen, es wird ein schweres Spiel. Mir hat Geno Smith eigentlich auch gefallen. Ich bleibe auch dabei zu sagen, der hat zwar im entscheidenden Moment den Ball gefummelt, aber es war ein Riesenplay von TJ Watt letzte Woche. Ich glaube, dass jetzt Geno Smith mehr angekommen ist, die Rolle mehr annehmen wird. Es wird ein schwieriges Spiel gegen die Saints, die ausgeruht kommen aus einer Bye-Week. Aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie ein Gefühl in mir, das sagt, dass die Seahawks das wuppen können. Und ich sehe auch hier wieder Overtime-Potenzial.
Bevor ich dich vom Bus werfe, darf ich dir den aktuellen, nur für deinen Tipp, nur damit du nicht sagst, warum hast du mir das nicht vorher gesagt, du Arschloch. Cedric Otoube, Offensive Tackle auf der einen Seite, mehr als fraglich. Und Brandon Shell, Offensive Tackle auf der anderen Seite, auch mehr als fraglich. Nur, dass du es für deinen Tipp nochmal berücksichtigst.
Ja, ich mach's noch verrückter. Jamal Adams musste viel einstecken zuletzt. Und ich glaube... dass ein Quarterback wie Jameis Winston einem Jamal Adams entgegenkommt, weil Jameis Winston auch jemand ist, der gerne mal, wenn er nicht weiß, wohin, hoch und weit bringt Sicherheit, einfach mal das Ding
hoch und weit bringt Sicherheit.
Einfach mal die Pille in die Stratosphäre befördert und sagt, abwart. Und wenn
vorbei das, an den Höfen.
Ja, einfach fast, dass es runterfällt in der University of Washington. Ich glaube, dass Adams da jemand ist, der da auch mal für einen Pick gut ist. Er muss halt auch mal die Hände am Ball bekommen, nicht nur die Brust, wie bei den Steelers oder gegen die Steelers. Ich sag, die Seahawks gewinnen dieses Spiel, weil Geno Smith seine Receiver gut einsetzen wird, ganz egal, wer laufen wird bei den Seahawks. Und ich sage, dass Jamal Adams mindestens eine Interception fängt und die gewinnen das Spiel. Am Ende werden sie wahrscheinlich 30-0 verlieren, aber das ist mein Tipp.
Du bist ein gutes Publikum.
Hoch und weit bringt Sicherheit.
Hoch und weit bringt Sicherheit. Oh, den werde ich mir merken.
Ja.
Das Wochenende. Irgendwo kriege ich den unter. Also mach spätestens das. Beim College-Spiel Penn State gegen Illinois, da wird irgendeiner garantiert hoch und weit sagen. Mike Stiefelhagen würde sagen, hoch und weit bringt Sicherheit.
Ja.
Nein. Saints. Who that?
Ja, ich meine, so. Warum ich, also wenn die Seahawks das auch noch verlieren sollten, ne, es wird dann halt ist immer...
Playoff, thank you, bye-bye, tschüss.
Ist, glaube ich, sogar jetzt schon tatsächlich.
Sei nicht so pessimistisch.
Ja, es tut mir leid.
Es ist schön. Sag nicht, mein Kind schielt, sondern es muss so gucken.
Ja, und dann ist halt die, also ich bin noch ein bisschen enttäuscht, weil ich habe, wo ich mich vertan habe, eine Fehleinschätzung abgegeben habe, ist, der neue Offensive Coordinator, der von den Rams kam, der meinte auch, Jared Everett, der hat so wahnsinnig trainiert, mega tight end, wichtiger Neuzugang bei den Seahawks. Ich sehe davon nichts. Ich sehe nichts von dem, was der neue OC hätte mitbringen sollen. Das ist mir zu wenig. Abgesehen davon,
dass die Pisa nicht funktioniert. Das kommt diese Woche.
Ich hoffe es. Ich habe Everett im Fantasy-Team. Also bitte, 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 lieber Geno Smith. Du nicht? Ja, ich habe mehr als du. Ich glaube, du hast mehr Spiele in der Bye-Week. als ich irgendwie.
Ich habe mehr Spieler, die gar nicht spielen, als ja. du, aber auf der Bench. Also gut, das ist ein anderes Thema. Aber ich will jammer auf hohem Niveau, Freunde.
Ja,
aber
komm, hol dir irgendeinen Quarterback. Komm, gar kein Quarterback
ist halt wirklich Quatsch. Nee, das zieh ich, nein, da bin ich wie als echter Coach. Ich vertraue auf meine Jungs. Ich vertraue auf meinen Kader, den ich habe.
Also wenn du, ich sag mal so, wenn du dieses Spiel gewinnst.
Du glaubst doch jetzt nicht, dass ich Baker Mayfield abgebe gegen Davis Mills.
Ja, aber du brauchst doch nicht zwei Quarterbacks. Du hast
ja aber alle. Ich verliere doch eh. Entschuldige bitte, das Quarterback-Problem
ist nur das eine Problem. Du bist doch der Coach.
Ich habe keinen vernünftigen Receiver.
Du bist doch der Coach. So darf man nicht denken, ich verliere doch eh. Das ist Football, du kannst immer gewinnen. Das ist Fantasy-Football, du kannst immer gewinnen.
Nein, kann ich nicht.
Doch, glaub
ich
doch mal
ja, an dich. Ich sehe ja, was der andere hat. So, dann müsste ich, Quatsch. So,
Justin Fields, Daniel Jones.
Führen.
Jones ist auch noch auf dem Markt.
Ja, Daniel Jones. Warte mal, lass mich einen Schluck Batteriesäure trinken oder mir einen spitzen Stock ins Auge stecken. Das ist genauso spaßig.
Ja, okay, Entschuldigung.
Also lass essen. Das ist alles so genauso spaßig wie unser Fantasy-Team, was da noch da ist an verfügbaren Spielern. Daniel Jones, bei den Running Backs der einbeinige Godik. So, bei Receivern kann ich hier Holzhand Hannes und noch sehen, irgendwie, das geht nicht.
Solltest du dieses Spiel gewinnen, ohne einen Quarterback aufzustellen, wäre es der krasseste Flex aller Zeiten, Carsten. Also dann
flex ich auch eine ganze Woche.
Ja.
Dann flex ich auch meine ganze Nachbarschaft. Die wissen nicht warum, aber ich flex.
Ja, also ich glaube, das wäre schon heftig auf jeden Fall. Du spielst gegen Moxig, ja.
Moxig. Ja, ich verliere gegen Moxig, ist auch okay. So, apropos Spielen, Samstag, 17.45 Uhr, College. Spengemann, Motzkus und leider nicht Stiefelhagen, aber Zielke machen Penn State gegen Illinois. Homecoming Game, also sollte man sich alleine schon wegen der Atmosphäre angucken, weil eins der größten Stadien, eins der lautesten Stadien im College-Football macht Homecoming. Da kannst du aber mal sicher sein, da wird Rambazamba sein. Und wenn ihr die Serie Modern Family mögt, also Mr. Dunphy, ihr wisst schon, wen ich meine, der wird da sein. Der hat nämlich tatsächlich in Penn State studiert. Also zumindest auf dem Zettel steht, dass diverse Alumni da sind und sein Name ist mit einem Fragezeichen. Also ich hoffe, dass er kommt. Das wird großartig. Und dann Sonntag, Spiel 2 mit dem Shankster. Die Bears gegen die trägt gegen die Seeräuber. Das ist die Partie, die wir haben. Also da wird einiges passieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr Zeit findet, uns zuzugucken. Also nicht uns, sondern uns zuzugucken, wie wir denen zugucken. So wird ein Schuh draus.
Ja, ich bin gespannt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Wir haben 1:50 jetzt aufgenommen, lieber Carsten.
Was?
Ja, 1:50. Und komm, ich habe gut durchgehalten, oder?
Man hat es fast nicht gemerkt.
Nee, überhaupt nicht. Bei jedem zweiten Wort gelacht, einfach random. Nee,
ich habe ja einen Lachflash. Also,
ja, stimmt.
Ich verstehe zwar immer noch nicht, was vorbei an Höfen und vor allem Saisonleiter da drüben ist großartig. Dieses Foto werden wir hochladen. Saisonleiter. Es ist eine Saisonleiter. So,
geht aufwärts.
Das heißt es.
Wann spielen die Heiligen gegen die Kardinäle? Das
Die Heiligen, bitte, das wäre das Geilste. Die Heiligen gegen die Kardinäle. So, damit sind wir jetzt offiziell raus. 1:50 hat Mike gerade gesagt. Ich mache jetzt das Fenster mal wieder auf. Tatsächlich, 1:51. Meine Fresse. Also wir werden immer länger. Wir werden immer länger. Aber das ist im Alter normal. Das wird, alles hängt irgendwann. Alles hängt.
Oh mein Gott. So, wir sind raus.
Tschüss.
Tschüss, Leute.
In the house, in the house, the house, the house.